Moin Moin und willkommen beim St. Pauli Pop Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder da bist. Für alle, die neu sind, wir, das sind meistens ich, dein Host Erik und meine Co-Hosts Christian und oder Markus oder Willi oder Gäste. Wir podcasten über den FC St. Pauli, den Stadtteil St. Pauli und alles, was mit Fußball, mit Pop und mit Popkultur, mit Musik und überhaupt zu tun hat. Und jetzt viel Spaß.
Wein, der Corona-Wein, der steigt uns allen zu Kopf. 3 Wochen Quarantäne, ich habe keine Lust mehr.
Ach, ich glaube, es liegt eher daran, man muss sich daran gewöhnen. Das ist eine Umstellung der Lebensumstände und wenn wir das mal so geschafft haben, dann geht es uns richtig gut. Aber es dauert noch was. Aber ich weiß auch nicht, ob wir es dann erleben werden, wenn wir es geschafft haben.
Auf jeden Fall sitzen wir jeweils in unserem Homeoffice, Markus?
Na, wir sitzen hier vollkommen im Homeoffice und treiben so unsere Sachen hier.
Also ich habe mir ein Bier aufgemacht.
Du auch?
Ich habe dir auch ein Bier aufgemacht.
Das ist lustig. Was trinkst du denn da für eine Marke?
Die es beim HSV im Stadion gibt.
Das ist verrückt, ich auch.
König Pilsener.
Aber hier gibt es in den ganzen Bütchen und Trinkläden gibt es auch gar nichts anderes, ne?
Doch, tatsächlich gab es Ratsherrn und auch Budweiser, das hätte ich auch bevorzugt, aber nicht mehr als Sixpack gekühlt. Da waren schon die Vandalen vor mir und haben alles leckere Bier weggeschnabbelt.
Das ist gut.
Wir haben übrigens keinen Sponsor. Uns hat die Corona-Krise mächtig erwischt. Kein Biersponsoren, keine Sponsoren aus dem Mobilfunkbereich, keine nichts, gar ja, nicht. Tote Hose.
Du musst das mal so sehen. Das ist so, dass wir ja auch dann nichts zu verlieren haben. Also wir haben ja keinen Verlust. Ich glaube, problematisch ist das wirklich für reiche Leute, diese Corona-Zeit.
Für reiche Leute, weil sie jetzt auch nicht mehr auf ihre Mega-Yachten in die Karibik kommen und so.
Ja, zum Beispiel, genau. Du siehst doch hier, wenn du hier spazieren gehst an der Elbe, Leute, die siehst du sonst nur auf der Sansibar, auf Sylt, und die müssen jetzt hier bleiben. Das ist ein ganz großes Opfer für die.
Ja, aber sie werden ja über Ostern wahrscheinlich auch, wie heißt das da, Kaltum, Brandtum? Ich bin da so selten.
Ja, die dürfen ja auch nicht dahin. Schleswig-Holstein hat sie ausgesperrt.
Ja, aber es gibt ja lustigerweise jetzt Ausnahmeregelungen, oder? Hm. Für Zweitwohnungsbesitzer.
Da bist du besser informiert als ich.
Ja, der Daniel Günther, der macht ja tatsächlich komische Sachen da oben. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt unser Thema ist. Wollen wir über Schleswig-Holstein sprechen? Worüber wollen wir eigentlich sprechen? Hallo, liebe Freunde, hier ist der St. Pauli Pop Podcast. Und wir sind die dritte Ausgabe innerhalb von Corona. Wir haben inzwischen den April, den Mittwoch vor Ostern. Wir sind in der Karwoche. Ich habe gedacht, wenn ich heute mit Markus spreche, dann können wir eigentlich uns mal das ganz große Thema vornehmen. Und zwar, was macht Corona eigentlich mit uns als St. Pauli-Fans und vor allem als Fußballfans? Verändert sich da was? Hat sich bei dir was verändert, wie du auf Fußball guckst?
Es gibt ja nichts zu gucken.
Ja, aber du kannst ja auf das Nichts gucken.
Ja, du kannst
Schau
ja,
auf das Nichts.
Ist immer ganz lustig, welche Spiele gezeigt werden in der Dauerwiederholungsschleife. Wir hatten doch jetzt Pokal-Viertelfinale
Ja, Werder Bremen, das Eisspiel.
Dann haben sie irgendwie jetzt was gebracht von 2013, Dortmund-Bayern. Ich weiß nicht was. Da hätten die jetzt die Möglichkeit, sowas zu zeigen wie 1970 Deutschland-Italien, Aztekenstadion, das 4:3 für Italien. Das sind legendäre Spiele und sowas wird nicht gezeigt.
Das wird bestimmt irgendwo gezeigt. Du hast es nur noch nicht gefunden.
Nein, die haben, das ist so für Fußballromantiker, gibt es zurzeit wenig zu lachen. Es gibt wenig.
Aber fällt dir irgendwie auf, dass wie stark der Fußball auch unser Leben sortiert und formatiert hat? Also mir fehlt das wirklich.
Ja, natürlich fehlt der Fußball oder diese Ablenkung. Aber man merkt halt auch, es ist halt die wichtigste Nebensache der Welt, aber man merkt aber auch, es ist eine Nebensache. Es ist nicht die Hauptsache der Welt und das ist wiederum mal ganz gut, dass man jetzt vielleicht mal so eine Zeit hat, wo man sich von dieser Droge Fußball so ein bisschen runterfahren lässt und sich mal auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentriert. Und das ist ja Freunde, Familie, na Freunde ja auch nicht mehr, darf man auch nicht mehr sehen, aber die Familie, mit der man die meiste Zeit zubringen darf. Ja, und was man wirklich sagt, es gibt Sachen wie Gesundheit und das ist wichtiger als Fußball.
Aber war dir bewusst, wie sehr oder wie wichtig dir der Fußball war? Also mir war das nicht bewusst. Hättest du mich im Januar gefragt, wenn es hart auf hart kommt, würdest du den FC St. Pauli und die Heimspiele so hart vermissen? Dann würde ich sagen, wenn es hart auf hart kommt, ich weiß, schöne Nebensache, aber vielleicht nicht.
Vermisst du das Spiel oder das Drumherum?
Das Drumherum.
Das meine ich damit. Also das Spiel ist gar nicht mal das, was du vermisst. Das Drumherum vermisst du.
Ja.
Du vermisst die Weinbar. Du vermisst auf der Gegengerade zu stehen, auf der Nord zu stehen.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir sind umgezogen, Markus. Hast du das schon vergessen?
Ich bin ja nie da, deswegen weiß ich das ja nicht. Aber das ist ja, das Drumherum, das fehlt einem ja schon. Und deswegen glaube ich, auch wenn wir Geisterspiele bekommen, die wir jetzt ja bekommen werden oder sollen bekommen werden, ja, das guckst du dir an, aber ich glaube, das wird eigentlich so packen.
Nee, weil wir ja auch nicht wegen des fantastischen Kombinationsfußballs zu St. Pauli gegangen sind. Ganz abgesehen davon, dass das Spiel, das man im Fernsehen sieht, ja durch die Linse eines Kameramannes aufgenommen wird. Das ist ja gar nicht dasselbe Spiel.
Ja,
eben. Also wie oft hatten wir das, dass wir im Stadion waren? Und ich habe das dann später bei FC St. Pauli TV nachgeguckt, entweder die Highlights oder manchmal sogar ganze Spiele. Und das waren andere Spiele als die, die ich im Stadion gesehen habe. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, das war nicht das Gleiche.
Definitiv. Und von daher ist es auch ein spannendes Experiment, mal zu sehen, wie der Fußball jetzt alles tut, damit er praktisch den Kopf aus der Schlinge zieht, der kommerzielle Fußball. Ja, um seinen Arsch zu retten. Ich finde es ja teilweise erbärmlich, was da abläuft, aber sie müssen es machen. Und mal gucken, wie das denn das Experiment ist. Jetzt haben sie ihr Ziel erreicht. Herr Hopp müsste eigentlich froh sein, es wird keine Schmähbanner geben.
Nee, es gibt, das ist auch eine gute Frage. Darf es Banner geben ohne Zuschauer? Vielleicht.
Ja, dann wird es wahrscheinlich irgendwelche Fanclubs werden dann praktisch mit 3 Meter Abstand ihre Fahnen hinlegen und dann kommt ein Mitarbeiter vom Verein und hängt die dann schön auf. Das kann man schon vorstellen.
Ja, ich auch. Vielleicht gibt es auch in Hoffenheim diese Fähnchenmännchen auch, die da so diese Fahnen dem Spiel und dann kommt der Spielmannszug Waldesruh und macht nochmal Ding.
Die könnten mit einem 3 Meter Abstand könnten dann so eine ganze Menge von Leuten einfach immer rundherum gehen. Das ganze Stadion. Oh, was ist denn das? Ist es wieder soweit?
Es ist wieder soweit. Das K.O. Pocket Generator ist wieder am Start. Das bringt so ein bisschen Groove, diese ganzen Blues, in den Corona-Blues, in den Fußball-Corona-Blues. Aber ich würde ganz ehrlich gerne, Markus, nochmal grundsätzlicher werden. Also mir geht das tatsächlich so, wenn ich auf den Fußball gucke und auf den FC St. Pauli im Speziellen, dann fällt mir ein, wie ich mich mental und auch emotional von dem, was da gerade so stattfindet, entferne, zumindest teilweise.
Ja, ich auch. Man wusste das vorher ja schon, was dort für ein Zirkus ist. Jetzt hat man es aber nochmal verstärkt gemerkt.
Also Zirkus, der Profifußball-Zirkus, meinst du?
Ja, also keiner von uns hätte ja gesagt, dass, dass Vereine wie Kaiserslautern pleite gehen oder insolvent gehen oder KSC oder HSV. Das würde einen ja nicht wundern, dass aber selbst Vereine wie Dortmund, selbst die Bayern sagen, ja, wenn das hier nochmal 2-3 Monate länger geht, haben wir ein Problem. Und wenn man dann realisiert, wie wenig substanziell das Ganze ist, was für ein Luftgebäude, das ist schon erstaunlich. Das war einem nie so bewusst, weil dieser Zirkus läuft immer nur darauf, dass immer wieder neues Geld reinkommt und machst du einmal Schnippschnapp und der Geldfluss ist unterbrochen, dann war es das nach 1-3 Monaten. Und das ist schon ernüchternd, so das mal so bewusst wahrzunehmen.
Auch der Stellenwert, ne? Also die Wichtigkeit, mit der ja gerade der Profifußball auch immer noch in der Krise durch die Gegend latscht und sagt quasi, wir sind systemrelevant, dabei ist er das gar nicht. Haben wir ja gerade gemerkt, wir können jetzt 3 Wochen ohne, ist überhaupt gar kein Problem.
Ja, wir können auch meiner Ansicht nach, man könnte vielleicht über eine ganz andere Art von Fußball nachdenken. Also jeden Fußballromantiker muss ja das Herz aufgehen.
Ja, bitte, nachdenken.
Wie nachdenken?
Ja, nachdenken über Fußballalternativen. Wir machen wieder kaputt heute in diesem Podcast.
Ja, wenn du den mal kaputt machst, dann könntest du überlegen, ob man nicht dieses ganze Konstrukt mit Premier League, Fußballliga, was denn? Bin ich wieder falsch?
Einmal umdrehen. 180 Grad. Genau
das sage ich die ganze Zeit. Ja. Du hast mich hier falsch auf die falschen Wege geleitet.
Ich bin so weit weg von dir, deswegen kann ich dich nicht an die Hand nehmen.
Oh Mann, das ist hier wieder was.
Wir haben uns heute auch nicht umarmt. Wir haben uns weder umarmt, noch haben wir uns die Hand gegeben. Noch nicht mal den Fuß.
Das vermisse ich ja, ne?
Ich auch.
Ach.
Also ich habe ja gewusst, dass ich ein Mensch bin, der über Umarmung funktioniert, ne? Also ich muss mein Gegenüber dann auch irgendwie merken und spüren. Und es ist auch schön, dass es ganz viele Menschen gibt, die in meinem Ansteckungsnetzwerk sind, die ich die ganze Zeit umarmen kann. Aber irgendwie würde ich gerne irgendwie dich und Willi oder Leute, die man im Stadion trifft.
Oke
würde ich gerne auch nochmal umarmen, bevor Corona den FC St. Pauli kaputt macht. Ja.
Aber bevor wir zum FC St. Pauli kommen, also ich muss mich, habe mich heute ja schon sehr aufgeregt. Also wie der Fußball hingehen kann, also alles ist verboten, alles ist lahmgelegt, es gibt Existenzen stehen auf dem Spiel, Freiberufler stehen plötzlich von heute auf morgen ohne Geld da, Leute haben ihre Investments gemacht, haben ihre Frühjahrsklamotten eingekauft, die sie jetzt nicht verkaufen können, ihre Gaststätten, also wirklich existenziell. So, und der Profifußball kreist so um sich selber, dass die einzige Sorge des Profifußballs ist, wann geht es wieder los, damit wir den Insolvenzverwalter vermeiden, beziehungsweise unsere Gehaltseinschnitte von 2 Millionen auf 1,5 Millionen möglichst gering halten. Und das ist absurd. Und ich finde, es ist ja auch ein moralisches Vorbild, der Fußball soll er ja sein. Und der verdient ja null Respekt in diesen Tagen. Und so diese Hauptfratze, die ich vor mir habe, ist dieser Watzke. Du weißt ja, ich als alter Dortmund-Sympathisant und Fan. So eine Bratze, ich muss aufpassen, was ich jetzt sage, dem es nur um sich selber geht, dass er immer im guten Licht da steht und er und Rummenigge und wie sie die geilen Ideen haben und überhaupt, und dann spenden sie mal 20 Millionen als 4 Vereine aus ihren Champions League-Topf. Mann. Und was für eine arme Wurst ist das eigentlich, dieser Watzke. Also null Vorbild, null Standing. Und wenn er dann kritisiert wird, dann regt er sich auch noch darüber auf, ja, da hat man wieder mal falsch verstanden und ja, aber in der Sache stehe ich ja dazu und ja, also wirklich ganz erbärmlicher Mensch. Und Vereine wie Dortmund sind eigentlich, liebe Dortmund-Fans, nicht besser als Saint-Germain oder Red Bull oder sonst was. Es ist die gleiche Liga. Es ist einfach schade. Gründet doch mal euren alternativen, ich weiß nicht, wie könnte man das heißen? Gelb-Schwarz-Lüdenscheid oder so, wie heißen die dann?
Rote Erde. Rote Erde Dortmund.
Rote Erde Dortmund. Also das ist es alles nicht. Schalke ist ja bald pleite, ne? Also die haben noch weniger Standing, weniger Substanz. Also
naja, du kannst sagen, es ist zu befürchten, aber die Tatsachenbehauptung, dass sie bald pleite sind, würde ich jetzt nicht aufstellen.
Naja, aber die Substanz, also auch naja gut, dann warten wir mal ab, was da alles noch kommt. Jedenfalls lassen wir jetzt einfach mal bei diesen tollen Geisterspielen dann doch wieder irgendwelche Corona-Infektionen auftauchen und es wird verboten. Der FC St. Pauli hat ja versucht, mit Fünfergruppen zu trainieren, hatte sich das auf höchster politischer Ebene ja abgedealt und zugelassen. Und was war los? Die Polizei kam und hat den ganzen Betrieb gestoppt. Jetzt lese ich hier gerade anonyme Anzeige beim VfL Wolfsburg, wegen des Trainings, welches jetzt betrieben wird. Der Fußball geht davon aus, dass er jetzt bereits Sachen darf, die uns allen untersagt sind.
Ja, wir dürfen zu fünf nicht Podcast-Training machen.
Wir dürfen kein Podcast-Training machen, wir dürfen uns auch nicht berühren. Das musst du alles im Fußball machen. Also eigentlich dürftest du normalerweise sagen, die Saison ist vorbei, wir warten jetzt mal ab und im September starten wir wieder mal mit dem Fußball. So, das geht aber nicht, weil sie dann ja alle sagen, wir sind pleite oder das ganze System ist kaputt, ihr System. Und daraus heraus haben sie Sonderrechte. Jetzt kann man ja sagen, hoffentlich sind sie da die Lokomotive für eine Normalisierung, aber ich sehe da eigentlich nur blanken Egoismus. Sie könnten ja auch meinetwegen würfeln, kniffeln. Die würden sich dann die Mannschaften gegenübersetzen und würden kniffeln. Und das Ergebnis würde dann als Fußballergebnis gewertet. Könnte man ja auch machen, das wäre vielleicht ehrlicher. Oder sie würden eine FIFA-Konsole setzen und spielen. Also, was ja auch nochmal ein interessanter Aspekt ist, ob das nicht die Zukunft des Fußballs ist. In Virenzeiten. Das wird ja jetzt nicht auch immer wieder kommen, so etwas. Und wer will das in Zukunft versichern? Also ich finde das schon echt sehr ernüchternd, was wir da erleben. Und ich hoffe, dass da richtig schön die Luft rausgeht aus dem Ballon.
Du bist also eigentlich auch der Meinung, dass dieses System an die Wand fahren muss, damit da was Besseres draus kommt. Also dass wir vor allem erstmal diese aufgeblähte Transfer-Einnahme, reiche Clubs, arme Clubs, diese Geschichte muss sich einfach erstmal auflösen.
Naja, ich sag mal so, wenn du jetzt sagen wir VW nimmst oder Mercedes oder Siemens oder große Konzerne, die müssen ja immer bei ihren riesigen Umsätzen, die sie machen, eine ganz hohe Rendite fahren, um dann wiederum ihren Investoren zu sagen, pass auf, da investieren wir in Gelder, da haben wir dort Rücklagen, da haben wir jenes. Alle reichen Fußballvereine haben das nicht. Die haben keine Rücklagen. Das, was reinkommt, wird zu 99% direkt wieder ausgegeben.
Na, beim FC Bayern wäre ich mir da zum Beispiel nicht ganz sicher, aber, darunter der Rest wäre ich bei dir.
Ja, Festgeldkonto Bayern, wird man mal sehen, was dahin geht. Uli Hoeneß hat übrigens damals als Bester reagiert, indem er ja gesagt, es wird alles neu und dann hat er geschwiegen. War, glaube ich, die beste Reaktion. Also, wie kann es denn sein, dass Vereine nicht mal eine Rücklage haben? Mein guter DFB sorgt ja auch dafür, dass die Vereine eigentlich nur Liquidität nachweisen müssen für die Saison. Das war's. Und also die Reaktion ist auch jetzt, dass sie sagen, wenn du pleite gehst, Insolvenz gehst, dann kriegst du keine 9 Punkte Abzug, wie das ja festgelegt ist, das wollen sie ja aussetzen. Das führt dazu, dritte Liga, Kaiserslautern sagt jetzt, super, unsere Chance, uns zu sanieren, wir gehen in die Insolvenz. Ich glaube, der nächste Kandidat ist schon, Zwickau überlegt es auch schon, Bochum ist, glaube ich, auch schon davor, KSC will es machen. Also der ganze Fußball ist desolat. Und dann warten wir natürlich nur darauf, ist es Zeit, um gut zu kaufen. Der Investor steht um die Ecke, um die Reste aufzukaufen. Siehe Hamburg, Herrn Kühne.
Ja, der hat gerade, so kann man es zumindest wahrnehmen, der hat gerade seinen ärgsten Konkurrenten aus dem Weg geschafft. Nämlich die Reizfigur, aber die einzige Reizfigur, die sich um ihr Salär, um ihre finanzielle Ausstattung keine Sorgen machen musste, nämlich Herr Hoffmann, sein Hund.
Ja, Herr Hoffmann, sein Hund, den könnte man echt mal einladen jetzt, ne? Der hat doch jetzt nichts zu tun.
Das stimmt, aber was kann Herr Hoffmann denn über Popkultur erzählen? Also er könnte zum Beispiel über die fehlende Popkultur des Profifußballs erzählen. Wenn ich solche Figuren wie Herrn Rummenigge und Herrn Watzke sehe, dann kenne ich die ja nicht persönlich. Aber wenn ich die agieren sehe, dann fehlt denen ja alles, was wir in irgendeiner Form Appeal nennen. Also irgendeine Form von kultureller Substanz. Das ist ja, das fehlt ja komplett. Also da geht es ja nur um E größer A und wie große Eier habe ich und was für eine Brille und welche Uhr trage ich an welchem Handgelenk und wer hat die sonst noch getragen. Das ist doch aber keine Kultur. Das ist halt, hat wenig mit Pop zu tun, mit dem, was wir unter Fußball verstehen. Und dann könnte man natürlich jetzt sagen, ja, das weiß man doch, aber alles, wieso redet ihr denn darüber noch? Was in dem Zusammenhang nämlich ganz interessant ist, ist, dass wir ja immer denken, dass wir in einem besonderen Verein agieren und man an ganz vielen Stellen jetzt gerade merkt, dass so besonders wir gar nicht sind. Wenn man jetzt beispielsweise anfängt, auf den FC St. Pauli zu gucken. Markus.
Ja, da hatten wir ja ein kleines Theaterstück vorgestellt. Und zwar hat jeder von euch ja mitbekommen, dass gerade der FC Liverpool sehr stark kritisiert wird, die Profis, weil sie, ja nicht nur die Profis, der Verein selber, weil er ja die Angestellten trotz hoher Rendite in die Kurzarbeit geschickt hat.
Ja, zu den Zahlen kurz, 42 Millionen Gewinn im letzten Jahr, 250 Millionen Pfund Eigenkapital.
Ja.
Die haben nämlich Rücklagen, lustigerweise, merkt man gerade.
Der ist vielleicht gut gewirtschaftet, keine Ahnung. Aber jedenfalls haben sie ja sehr kritisiert worden und die Spielergewerkschaft in England hat gesagt, also wir haben eigentlich keine Lust auf einen Gehaltsverzicht, wir machen mal einen eigenen Vorschlag, wie wir uns das vorstellen, kann man ja auch als Souveränität der Spieler sehen. Jedenfalls riesen Shitstorm und jetzt ist ja Liverpool, zumindest was das angeht, zurückgerudert und hat die Kurzarbeit kassiert. Von den Spielern weiß ich jetzt noch nicht, was die geplant haben. Und jedenfalls haben wir uns gedacht in den letzten Tagen, was macht eigentlich der FC St. Pauli? Und ich weiß noch, vor 3-4 Wochen wurde Ewald Lienen zitiert, bekennender Altmarxist, und hat gesagt, ja, der Gehaltsverzicht für Profis, das ist keine gute Idee, denn das sei ja einfach nur populistisch. Und hat das jetzt auch nochmal in einem aktuellen Interview wiederholt und hat gesagt, ja, man kann das von niemandem einfordern. Das ist Solidarität innerhalb eines Clubs. Da geht einem das Herz auf und ja, er sagt eigentlich, der Fußballspieler, das ist nicht, kann nicht die Lösung sein für diesen Fußball, dass er alleine derjenige ist, der Gehaltsverzicht übt. Das sei ja, er vergleicht sich eben auch mit anderen großen Unternehmen aus anderen Branchen. Denn dort verdienen ja auch nur ein paar wenige das Vielfache anderer Angestellter. So, und insofern bejaht er ja das System, in dem er sich ja auch schon seit 30, 40 Jahren bewegt.
Und naja, das klingt sehr liberal, wenn nicht gar neoliberal. Ne?
Ja,
mit dem Motto, Leistung muss sich wieder lohnen, da höre ich Herrn Lindner anstatt Herrn Lienen.
Ja, Herr Lienen vertritt ganz klar die Interessen seiner Schützlinge, seiner Profis. Und dann haben wir gedacht, ja, was passiert denn eigentlich bei FC St. Pauli? Wird da auch Gehaltsverzicht geübt? Man hört überhaupt nichts.
Ja, und wenn man was hört, dann ist das sehr schwurbelig. Ne? Also nichts Konkretes weiß man nicht. Auf jeden Fall habe ich nochmal nachgeguckt hier jetzt kurz vor unserem Podcast und habe auch nochmal eine Pressestelle beim FC St. Pauli nachgefragt. Grundsätzlich hat der FC St. Pauli in einer Pressemitteilung letzte Woche, meine ich, war das, angekündigt, Kurzarbeit zu beantragen. Inwieweit die jetzt durchgegangen ist oder die Geschäftsstelle und alle Mitarbeiter in Kurzarbeit sind, ist mir nicht bekannt. Ob die auf 50% oder 0% sind, weiß ich auch nicht genau. Ich weiß aber, dass ein Beantragen eines Kurzarbeitergeldes auf jeden Fall auf die Intention zielt, die laufenden Kosten im Verein zu senken. Und dann ist natürlich die nächste Frage, die sich stellt, was ist eigentlich mit den Profis? Und ist das beim FC St. Pauli anders oder sollte es anders sein als bei anderen Vereinen?
Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt jedem hier unserer Zuhörer bekannt ist. Kurzarbeitergeld klingt ja immer nett und schön. Das bedeutet aber in der Resultat eine kurzfristige Arbeitslosigkeit. Und das heißt, je nachdem
60% des Nettoeinkommens.
Mit Kind dann ein bisschen mehr. Aber du hast dann praktisch nur 70% oder 60% deines Nettoeinkommens. Und wer weiß, was du in den Großstädten an Miete zahlen musst, allein von deinem Budget. wenn jemand dann seine 2.000, 3.000, 4.000 brutto hat, dann bleibt von dem Netto, dann macht sich das sehr bemerkbar und spürbar. Also es ist für die Leute, die auch in Kurzarbeit stehen, kein Zuckerschlecken, wo man sagen kann, super, ich kann zu Hause bleiben, ich habe jetzt Urlaub und kriege noch ein bisschen Geld dabei. Das tut auch schon weh vielen. Und ja, wahrscheinlich da auch den Leuten, die es am wenigsten Spielraum haben, auch am meisten. Ja, und da haben wir plötzlich dann die Spieler und dann ist es ja so, dass du als Spieler ja eigentlich kein Kurzarbeitergeld kriegen kannst, weil die meisten von denen über der Beitragsbemessungsgrundlage liegen. Das heißt also im Grunde, das, worauf die verzichten, ist dann auch einfach weg. Aber dann reden wir eben davon, dass du statt 10.000 Euro brutto im Monat nur noch 8.000 hast. ZB.
Ja, und das ist die Frage, die jetzt irgendwie so ein bisschen schwurbelig in der Gegend steht. Und da haben wir beide uns gedacht, machen wir ein kleines Theaterstück draus. Denn das stand schon so in der Pressemitteilung und in dem Artikel letzte Woche und wurde mir jetzt von Anne nochmal bestätigt. Es gibt keine konkrete Regelung mit den Spielern, aber die Spieler seien auf den Verein zugekommen. Und da haben wir beide, da ist bei uns beiden die Fantasie angesprungen. Ja, und wir haben uns überlegt. Wie sieht denn das aus konkret?
Ja, dieses Zitat hat mir dann wiederum so den Glauben an das Gute im Menschen zurückgegeben. Und dann habe ich mir gedacht, geil, die Boys in Brown sitzen dann so zu Hause, daddeln so rum, chatten rum, dürfen sich auch lange nicht sehen. Und plötzlich geht das dann so im Gruppenchat dann los.
Ey, du, sag mal, Christopher.
Ja, Robin.
Wir haben ja jetzt so viel Geld, also und die Jungs aus der Geschäftsstelle und die Mädels gar nicht mehr.
Ja, ich verstehe das auch nicht. Ich verstehe auch gar nicht, warum Oke nicht bei uns anruft.
Oh, warte mal, ich muss gerade mal, ich habe hier gerade eine Einladung zum Daddeln. Ich sag mal ganz kurz, okay, und was spielen wir? Ein Tausender, alles klar, Tausender auf Sieg, okay. Nee, was hast du gerade gesagt?
Ja, ich frage mich auch so ein bisschen, warum wir ja auch dann, die sich nicht melden. Ich möchte auch mal was Gutes machen und ich glaube, wir sollten da mal aktiv werden und einen Teil unseres Gehalts einfach auch mal spenden. Ich habe eine super Idee.
Ich finde das auch ehrlich gesagt ein bisschen komisch, dass der Verein gar nicht auf uns zugekommen ist. Ich meine, immerhin mussten die alle ihre Angestellten in Kurzarbeit schicken.
Ja, die denken halt, dass wir so reiche Zicken sind und morgen beim anderen Verein spielen. Das sind wir ja gar nicht, sondern wir sind Herzblut St. Pauli und wir geben gerne was für den Verein.
Ja, pass mal auf, ich schicke das mal in die WhatsApp-Gruppe, ja. dass wir jetzt alle mal unsere Anwälte anrufen und Berater und auf den Verein zukommen.
Das machen wir. Und dann machen wir einen Termin mit dem Ewald.
Ja, der Ewald hat ja schon gesagt, wir sollen keine Populisten sein und über unser eigenes Gehalt sprechen. Dann wären wir ja quasi wie die AfD, wenn wir jetzt, oder?
Dann wären wir wie die AfD. Die,
und das wollen wir ja nicht.
Das ist nicht gut. Die Lösung muss, man muss gesamtheitlich denken. Wir sollten mal über das Grundeinkommen für alle jetzt reden.
Ich rufe gleich mal Ewald an und frage, ob wir das überhaupt dürfen. Aber zugehen können wir auf den Verein schon mal.
Ja, aber mit Abstand.
Ja, mit 2 Millionen Abstand.
Mit 2 Millionen Abstand.
Mhm. Ihr merkt schon, so richtig kreativ wird das nicht mehr, aber geht doch mal in eure Fantasie. Wie stellt ihr euch das vor, wenn ihr gesagt bekommt, die Mannschaft ist auf den Verein zugekommen? Über den Mannschaftsrat hat gesagt, wir wollen uns auf jeden Fall beteiligen. Und das ist jetzt eine Woche her, dass die sich beteiligen wollen, aber ist noch überhaupt nicht klar, wie. Das war irgendwie auch doof.
Es ist im Grunde erbärmlich. Es ist einfach erbärmlich. Und Oke, solltest du das zuhören, kannst du mir gerne einen Vortrag halten über Gott und die Welt, über Grundeinkommen und über, dass man an ganz anderen Punkten ankommen könnte. Ich hätte, wie von der katholischen Kirche, genauso anderes erwartet als vom FC St. Pauli. Da ist nichts, aber auch gar nichts. Und der FC St. Pauli ist nicht besser und schlechter als jeder andere Verein, den wir gerade hier in Deutschland erleben. Und das finde ich als Fan enttäuschend.
Und als Mitglied auch.
Oh, ja.
Ehrlich gesagt, ich muss Markus da recht geben, weil es nämlich von dem, was nicht Profiabteilung ist, in diesem Verein eine unfassbare Welle von Solidarität gibt. Es gibt ein Hashtag, der heißt St. Pauli solidarisch. Da gibt es fantastische Idee, dass man die FSJler, die nämlich ein freiwilliges soziales Jahr machen, die kriegen meines Wissens irgendeine Aufwandsentschädigung und die gehen einkaufen für alle Leute in Altona. Total geil, weil die haben ja jetzt auf der Geschäftsstelle nichts mehr zu tun. Die müssen keine Rasenpflege machen und kein was weiß ich, was die da machen normalerweise. Super geile Idee. Dann gibt es eine Verknüpfung mit den sehr engagierten Soli-Aktionen um die Hamburger Clubszene herum. Da sind wir als St. Pauli Pop Podcast natürlich hellauf erfreut und machen auch gerne mit. Ich habe bei Twitter alle, die mir untergekommen sind, die Soli-Aktion im Stadtteil auch für Clubs und Konsorten mal in einem Thread gesammelt. Den packe ich hier jetzt auch nochmal in die Beschreibung. Wenn ihr noch welche habt, die ich noch nicht gesehen habe, das kann ja sehr gut sein, dann bitte mir twittern, @stpauli twittern oder einfach in die Kommentare schreiben. Ich packe das hier nochmal zu. Und wenn man sich das anguckt, was im Stadtteil passiert, was sozusagen bottom-up, wie das bei St. Pauli eben auch zu sein hat, quasi von der Basis nach oben, vom Stadtteil in den Verein, vom Verein in den Stadtteil und wieder zurück passiert, dann habe ich überhaupt gar kein Verständnis dafür und werde gerne Populist genannt, wenn sich diese Mannschaft, die Profimannschaft des FC St. Pauli ist, wenn sie auf den Verein schon zukommt, nicht auch eine Lösung hat und sagt, Leute, wir haben uns besprochen im WhatsApp-Chat, wir verzichten bis zum Ende der Saison auf 30% unseres Gehalts. Und das kommt in Soli-Fonds und der Verein verteilt das an die, die es brauchen. Fertig.
Ja. Ja, schön, ne? Aber, mein Gott, warum sollen es bessere Menschen sein als wir?
Ja, es gibt ja auch noch eine andere Perspektive, die ich gerne noch, also der Vollständigkeit halber, nochmal dazu sagen muss. Ich finde ja, das habe ich in anderen Podcast-Episoden auch schon gesagt, ich finde das ja, dass im Profifußball der Turbo- und Brutalo-Kapitalismus herrscht, ist ja jetzt nun auch keine neue Erkenntnis. Dass aber in einem Sportbetrieb wie dem internationalen Fußball oder auch dem Profifußball, dem nationalen, der Löwenanteil der Kohle bei denen landet, die auch die Leistung erbringen, nämlich den Fußballspielern. Das ist ja beispielsweise im Gesundheitswesen jetzt nicht so der Fall, ehrlich gesagt. Und da hätte man, das ist ja ein Umstand, der mir grundsätzlich erstmal gut gefällt. Und vielleicht ist das auch die wesentliche Motivation hinter Ewald Lienens Aussage. Man kann jetzt nicht einfach nur, weil die Spieler bekannt sind, sagen, die Spieler sollen alle sparen, sondern man muss in diesem System natürlich woanders ansetzen. Da würde ich sagen, würde ich meinen kleinen Rand natürlich noch ein bisschen ergänzen wollen. Das sehe ich auch so. Ich finde, ein Sportler soll viel Geld verdienen, wenn er hervorragenden Sport bietet. Fertig. Aber wenn er für den FC St. Pauli spielt, hat das gewisse Konsequenzen, die man idealerweise für sich selbst erkennt. Markus, du liest irgendwas. Was liest du denn?
Nix. Ich guck in die Weltkugel und hoffe auf eine bessere Welt.
Du hast mir nicht zugehört, ne? Ich Popo-Podcast hier vor mich hin.
Und du Popo-Podcast, du träumst von einer besseren Welt. Da draußen ist der Coronavirus. Der macht keinen Unterschied zwischen Arm und Reich.
Nee, den machen wir.
Den Unterschied zwischen Arm und Reich?
Naja, wir alle.
Nein, also ihr merkt das ja auch bei mir. Also meine Begeisterung für den Fußball, ich glaube, ich gehe wieder, jetzt sind wir wieder hier, ne? Von der Jägerkampfbahn. Altona 93 hat, glaube ich, jetzt nochmal innerhalb von 2 Monaten oder 6 Wochen 20 Spiele nachzuholen. Ich weiß gar nicht, wie die das machen wollen. Ich habe immer die Hoffnung, dass sie dann vielleicht nicht absteigen, weil es gar nicht mehr nachgeholt werden kann. Das ist so meine Hoffnung. Wie unsere Freunde von Brescia, die mit 16 Punkten ganz hinten stehen. Also so Gedanken mache ich mir gerade, wie man das vielleicht für sich nutzen kann, die Corona-Sache.
Naja,
dass wir nächstes Jahr ein Aufstocken erleben.
Was man persönlich auch für Konsequenzen tätigt, weil eins ist ja klar, Corona hat nicht nur die finanzielle Welt des Fußballs verändert, sondern auch krass offengelegt, in was für einem System wir uns mit dem FC St. Pauli bewegen. Und man sich immer wieder fragen muss, wollen wir das eigentlich? Ja. Also wollen wir diesen hohen Preis bezahlen, den wir bezahlen, um Profifußball zu begehen?
Ja, du weißt ja, das ist ja die Plattform, die berühmte Plattform. für die Aktivitäten.
Ja, aber wenn die Aktivitäten so überschaubar sind, wie ein FSJler nach Altona zu schicken oder ein Video mit Ewald Lien für die Weltverbesserer zu machen, die Welt nicht besserer macht, sondern über das Bessermachen der Welt einfach nur spricht. Im Übrigen finde ich auch mit keiner besonderen St. Pauli-Perspektive, sondern da spricht ein Moderator und Comedian aus Leipzig mit Ewald Lien über das bedingungslose Grundeinkommen und die Veränderung der Welt und wie ungerecht die Welt ist. Und das hat eigentlich nicht so richtig was mit St. Pauli zu tun. Also was ist die Plattform? Was ist denn jetzt die Plattform? Und ist der Preis dafür, dass wir eine Profiabteilung haben, die in der zweiten Bundesliga in einem System mitmischt, bei dem wir jetzt erst mal, wo wir mal 3 Wochen komplett zur Ruhe kommen, merken, was für ein Scheißsystem das ist, ist das nicht ein viel zu hoher Preis? Und ist das Outcome, also der kulturelle Impact, den wir, also die Wirkung, die der FC St. Pauli und wir haben, ist das nicht viel zu klein? Das ist alles viel zu klein?
Die böse Frage wäre, ist, vielleicht reicht es ja vielen St. Pauli-Fans auch. Also sie möchten auch nur bespaßt werden und es reicht ihnen eigentlich auch. Das wäre auch nochmal eine interessante Frage. Auch die St. Pauli-Fans sind ja keine besseren Menschen. Vielleicht reicht ihnen das ja, ziehen sie das Gleiche daraus wie ein Bayern-Fan, wie ein Red Bull-Fan, wie ein Dortmund-Fan aus ihrem Fan-Dasein.
Naja, vielleicht reicht uns das ja auch. Also wenn wir mal wieder beim FC St. Pauli sind, irgendwann, was weiß ich, Ende November oder so, das erste Heimspiel, oder nächsten Februar, keine Ahnung, und sehen ein 3:0 gegen den zwangsaufgestiegenen FSV Zwickau, weil es überhaupt niemand anderen mehr gibt. Vielleicht reicht es uns da auch. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist das so?
Weiß nicht, was sind mal so naheliegendere Sachen. Zum Beispiel, guck mal an, jetzt nächste Saison, Diskussion, Abstand. Wir werden eine Situation leben haben, wo eine Diskussion führen wird, ob die Stehplatzränge überhaupt noch so voll sein dürfen, wie sie aktuell sind.
Oh Scheiße, du hast vollkommen recht. Das wird einfach das Tür und Tor einer.
Ja, du sagst dann, hier Sitzplatz, jeder zweite Sitzplatz wird besetzt, damit du Abstand hast. Statt 30.000 Leute packt man auch mal 10.000 Leute rein. Da haben wir genügend Abstand. Die Stehplatzränge werden wir ganz so ein bisschen auflockern. Das werden Diskussionen sein. Und da muss man schauen, wie positioniert sich da der Verein. Ich meine, wir haben natürlich auch dann ein finanzielles Problem, weil da fehlt wirklich dann Geld für den laufenden Betrieb. Wir haben sportlich natürlich eine Unterstützung und ein Problem, weil die Boys in Brown ohne uns sind natürlich nur halb so gut. Also sprich, da sind einige Sorgenfalten, denke ich mal, die man sich auch als Oko und Co. als Verantwortliche gerade stellen müssen. Wie machst du das denn? Jetzt mal jenseits von dem kurzfristigen Liquiditätsproblem, was jetzt gelöst werden muss. Ja. Und wie stehen wir denn dazu? Wollen wir einen Fußball haben, wo wir dann sagen können, okay, so ist das halt. Jeder, der eine Dauerkarte hat, der darf nur noch zu jedem zweiten Spiel und andere Zuschauer gibt es gar nicht mehr, weil die Dauerkarten decken das ja an sich komplett ab. Wollen wir das eigentlich noch? Oder ist es danach nur noch ein Geisterspielfußball, wo nachher die Logen oben offen sind, wo man sich einkaufen kann mit Abstand und so weiter? Ist es das, was da kommen wird?
Das ist aber dystopisch, ne?
Das ist sehr real. Ich halte das für sehr real, was wir dann haben.
Also so, oder du kriegst deine Dauerkarte nur, wenn du sozusagen eine Unbedenklichkeitsbescheinigung, Corona-Bescheinigung vom Arzt hast.
Gib mir nochmal ein Bier. Gib mir nochmal ein Bier. Das deprimiert mich jetzt hier alles gerade,
was ich
mir
so vorstelle. Ein Bier vom Amt.
Ja. Nein, aber das sind so Dinge eigentlich, die, wo man sagen muss, also ohne Zuschauer, manche Vereine können halt besser ohne Zuschauer leben und ich glaube, der FC St. Pauli ist ein Verein, der kann besser mit Zuschauern und Fans existieren aus verschiedenen Gründen. Und wie gesagt, so ein Hopp-Fußball, der würde auch sehr gut ohne Zuschauer funktionieren.
Ja, der funktioniert hervorragend ohne. Der lebt nur vom TV. Und da interessiert es keinen. Das ist ja auch so lustig.
Nein, da interessiert es natürlich keinen, weil die wollen ja nur bunte Bilder zeigen und was zu bespaßen haben.
Ich glaube, und da lasse ich mich gerne berichtigen, aber ich glaube, die Spiele mit der schlechtesten Einschaltquote sind Hoffenheim gegen Wolfsburg oder sowas. Oder Leverkusen gegen
Also komm,
Sandhausen.
Leverkusen spielt attraktiven Fußball und ein Havertz, ein Bailey oder Bailey sind tolle Fußballer. Also Leverkusen schaue ich mir immer gerne an.
Schönen Gruß an meinen Kollegen Paul, der kommt aus Leverkusen und ist Leverkusen-Fan.
Ja.
Was, wie er mir erzählt hat, auch in Leverkusen nichts Alltägliches ist. Die sind dann auch gerne mal Köln-Fan oder so, weil Leverkusen einfach auch nicht so richtig cool ist. Aber sein Vater war schon Leverkusen-Fan. Also ja, wie das so ist, hat ihn irgendwann mitgenommen. Ja, pass auf, was ich erzählen wollte. Ja, und der hat mir, als wir noch rumgeeiert haben, im Sinne von, da kommt vielleicht die Mannschaft auf den Verein zu, aber genau das weiß man nicht, da haben die Spieler von Leverkusen schon gesagt, hier, Alter, wir verzichten auf Gehalt. Punkt. Aus. Fertig.
Ja, also ich sag mal so, ich stell dir mal eine Welt vor, wo der Fußball zurückkatapultiert wird.
Das ist ein geiles Wort, zurückkatapultiert
wird in das Jahr 1950 oder das Jahr 1960.
Da gibt es Schweinebauch.
Wir hätten eine Oberliga Nord, die Spieler würden nicht mehr als 2000 Euro als Zusatz zu ihren Jobs verdienen. Das wäre geil und da hätten wir als FC St. Pauli wirklich eine Chance, weil dann würde dieses Fan-Dasein noch sehr viel mehr bedeuten. Wir hätten Duelle gegen Altona 93, gegen Werder Bremen, gegen HSV, gegen Kiel. Der Sieger daraus würde dann spielen gegen den Serienmeister aus Südwest, Kaiserslautern.
Aber das stellte ja die Systemfrage. Ne? Also stellte ja zum Beispiel die Frage, wenn der FC St. Pauli sein Stadion in den nächsten 365 Tagen, also vom 1. Juli bis zum 30. Juni 2021, nicht anständig für Fußball nutzen kann. Gibt es Alternativen? Können wir die 18 Events, für die wir die Genehmigung haben, nicht auch Konzerte machen?
Das doch auch nicht mehr.
Und spiel den Fußball einfach im Volksparkstadion.
Ja, jetzt muss ich mal den großen Bogen spannen im Stile von Ewald Lien. Also was wir
ja
gerade.
Ach ja, Konzerte gehen ja auch nicht.
Was wir ja gerade erleben, ist halt ein Abbau bürgerlicher Rechte. Wenn du dir neoliberale Volkswirte anhörst, was ich ja tue als Volkswirt, ist die Diskussion darüber. Der freie Güterverkehr ist nicht das Problem, der soll auch beibehalten werden. Aber man muss ja sehr stark darüber nachdenken, der freie Personenverkehr. Und das siehst du ja jetzt schon, dass wir in den nächsten Jahren nicht mehr so reisen werden können, dass jedes Land, wenn es denn meint, es sei notwendig, die Grenzen hochfahren wird. Und dass diese grenzenlose Freiheit, wie wir sie erlebt haben in den letzten 20 Jahren, vorbei sein wird. Dass wir Themen haben wie Überwachung im guten Sinne, wird auch ein Thema sein.
Sie wollen auch gesund bleiben, dann müssen Sie uns auch ihre Daten geben.
Genau, ja, und wenn du es nicht machst, bist du ein Lump. Also das sind so Themen eigentlich, wo ich denke, das ist schon so ein Ding. Und wenn man dann den ganz großen Bogen spannt, dann kommst du dahin, dass du ja eigentlich auch gar keine Demokratie, keine direkte Demokratie mehr haben kannst, weil du darfst dich ja gar nicht mehr versammeln. Das heißt, dieses Versammlungsrecht wird ja sehr stark eingetragen. Was ja jetzt gab es ja erste Demos, die sie haben niedergeknüppelt oder aufgelöst am Wochenende für Flüchtlinge auf Lampedusa. Nicht Lampedusa, auf
Lesbos.
Auf Lesbos. Und wo gesagt wurde, hey, wir halten aber Abstand, nichts da, das ist eine Versammlung, da können andere Leute wieder hinzukommen, das lösen wir jetzt mal ganz schön schnell auf. Du erlebst ja gerade, wie schnell es gehen kann, dass du so eine Zivilgesellschaft gleichschalten kannst und regieren kannst. Das ist erschreckend. Zwar im guten Sinne. Ja, wir wollen ja alle gegen den Virus vorgehen. Aber wo du sagst, ja, deswegen grasieren ja auch diese Weltverschwörungstheorien gerade. Ich glaube, am Karfreitag ist es wieder soweit. Ne? Am Karfreitag gibt es den großen Putsch hier auf der Welt. So, und
Wusste ich nicht, hat irgendjemand Donald Trump schon davon
Kenntnis genommen? Der putscht ja oder sonst was, der Teufel, was da kommt. Vielleicht kommen die Marsmenschen und machen einen großen Transporter auf und vielleicht sind das ja auch alles Marsmenschen. Also ich meine, auf das Niveau muss man nicht herunterkommen, aber man stellt sich jetzt schon so die Frage, wie willst du das machen? Und deswegen, du brauchst ja eigentlich gar keine Stadien mehr. Du könntest dann aus dem Millantor, könntest du ja dann eine Kleingärtnerparzelle machen. Da kann Willi dann seinen Schrebergarten dann dort anlegen. Oder ein Grabfeld, finde ich auch gut. Jetzt nicht für die Corona-Toten, aber so generell. Meine alte Idee, ne? Urnenfeld.
Ja, die musst du bei Zeiten nochmal erzählen, aber irgendwie in Zeiten von Corona ist das auch nicht. Also ist es eine gute Idee.
Nee, es soll nicht lustig sein.
Aber nee, ich weiß, du wolltest es gar nicht lustig machen, aber es ist auch.
Aber die Frage ist eigentlich die.
Das ist ja auch der Grund und Boden viel zu teuer. Man kann ja nicht einfach irgendwie Parzellen da drauf machen.
Du machst ein Krankenhaus drauf. Also das ist eigentlich alles ganz, ganz schrecklich und traurig gerade. Und man fragt sich eigentlich, was willst du da machen? Aber dieses, wir machen so weiter wie zuvor, ne? und drehen einfach die Uhr zurück und dann war Corona und jetzt geht es so weiter. Das wird nicht so sein. Und ich glaube, das wird den Fußball ganz große Sinnfragen stellen. Es wird echt eine Zäsur sein oder es ist eine Zäsur.
Glaubst du das wirklich oder stecken wir da einfach nur gerade drin und können sozusagen den Ausgang nicht sehen und wenn wir aus dem Ausgang rausgegangen sind und zurückblicken, sagen wir, ja, gut, das war jetzt ein krasses Jahr, aber es geht jetzt so weiter wie bisher.
Ihr wartet ja alle auf meinen Fortuna Köln Sidekick in diesem Podcast, hier ist er jetzt. Der Präsident von Fortuna Köln Westendorf hat jetzt gesagt, hey, was soll der ganze Käse? Also konsequent, Regionalliga West, du musst Spielbetrieb einstellen, frier die Tabelle ein, das war's jetzt, nächstes Jahr machen wir irgendwie weiter. Es geht nicht, du kannst nicht unter diesen Rahmenbedingungen, auch für Amateurvereine, du kannst nicht Bluttests machen oder Corona-Tests rauf und runter für Spielerbetreuer. Der ganze Amateurfußball, für den ist es vorbei, der steht. Altona 93, es steht. So, nur der Profifußball, der glaubt, er hat eine Sonderstellung, er kann sich mit Heerscharen von Geld und Wissenschaftlern abkopseln auf einen fernen Planeten, auf eine Insel und kann dort sein Spiel weitertreiben. Und ich glaube, das ist ein Irrglaube. Das wird nicht funktionieren. Weil so einen sterilen Fußball wollen wir nicht haben.
Also 2020, das Jahr, in dem der Profifußball erkennt, wie nichtig er eigentlich ist. Klein und nichtig.
Ja.
Die Gesellschaft fliegt über den Wolken.
Ja, nur,
wo
nur,
allerdings keine Freiheit mehr herrscht, sondern und fliegen tut man auch irgendwie überhaupt gar nicht mehr.
Ja, nur weil du glaubst, dass Angela Merkel immer bei dir, wenn Fußball-Weltmeisterschaft in der Mannschaftskabine ist, heißt das ja nicht, dass du jetzt mit deiner Industrie, deiner Branche besonders bist oder da besonders heraus bist. Andererseits würde mich mal interessieren, würde Markus Söder Kanzlerkandidat werden oder Laschet, wenn jetzt morgen Schalke Dortmund und Bayern pleite geht? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also du weißt ja, du musst ja eine Nähe zum Fußball auch haben, das haben ja auch alle Spitzenpolitiker oder Politiker, die ganz nach oben wollen. Möchtest du da als Totengräber dastehen? Und deswegen, wenn die 1000 Sondergenehmigungen kriegen, soweit das noch möglich ist.
Ja, ich glaube ja auch tatsächlich, dass der Fußball eine gesellschaftliche Aufgabe hat. Der ist einfach so verwoben. Aber das ist eben der Fußball, der sozusagen aus den Regionen, aus der Basis herauskommt.
Ja, aber
das ist der Fußball, den ich retten muss.
Warum gibt es, vielleicht soll ich mal Spin-Doktor bei St. Pauli werden, warum gibt es denn keine Initiative zu sagen, hey, das sind die Kids, die können draußen gar nicht mehr spielen. Rabauken und Co., kleine Kids, wie können wir denen helfen? Was können wir machen? Wie können wir Frauen, die unter häuslicher Gewalt jetzt leiden. Was können wir da machen? Was können wir da tun? Ich meine, die Themen sind doch so offensichtlich, wo ich dann auch wirklich mit meinem Geld Einfluss nehmen kann und Solidarität zeigen kann und zeigen kann, dass Fußball eine ganz, ganz wichtige Sache ist, auch von unten heraus.
Aber das ist das, was ich vorhin meinte, dass jetzt gerade offenbar wird, wie wenig der FC St. Pauli oder St. Pauli als kulturelle Bewegung, kulturelle politische Bewegung, die durch das große Rad Profifußball, und das ist ja das, was du gesagt hast, durch die Plattform Profifußball angetrieben, in der Lage ist zu leisten. Und das ist erstaunlich wenig. Also ich will das alles nicht kleinreden. Das ist immer noch sehr, sehr viel mehr als in anderen Vereinen. Und ich habe alle Beteiligten, die sich da den berühmten Moors aufreißen, um das machbar zu machen, den allerhöchsten Respekt vor. Aber das funktioniert in erster Linie über persönliches Engagement und über Engagement aus der Community, also aus St. Pauli heraus und nicht über das große Rad Profifußball. Der ist nach wie vor abgeschottet in unserem Verein und es gibt ganz, ganz wenige Schnüffel-Rüsselstücke in dieses Konglomerat rein. Eins, was mir einfällt, ist, Jan-Philipp Kaller zum Beispiel, das ist eine Person, die, wo ich sagen würde, die hat die Verwandlung zum Hybridwesen einfach sozusagen verinnerlicht, wo mir gerade in den letzten Tagen, gerade heute, als ich das Interview mit James Lawrence auf fcst.pauli.com gelesen habe, habe ich gedacht, nein, der ist einfach, und wir dachten alle, der ist einfach schon auf dem halben Weg zum St. Paulianer, das ist kompletter Quatsch. Der ist, was ist das bitte für ein Interview in Corona-Zeiten? Da werden ihm auch Fragen gestellt, die von der Sportpresse und der Boulevardpresse gestellt werden. Das ist natürlich auch nur zur Hälfte seine Schuld und die Schuld des FC St. Pauli, diese Antworten. Aber wenn ich da lese, dass er gefragt wird, ob er jetzt irgendwie Curling spielt, anstatt Profifußballer zu sein oder so ein Quatsch, da kriege ich einfach ein bisschen zu viel. Da platzt mir die Hutschnur, wo ich von diesem Spieler eigentlich genau dasselbe hören will, was er aber selbst bei Instagram irgendwie damals politisch gepostet hat und wo er jetzt mal Haltung in dieser Corona-Sache und dieser Profifußball-Sache irgendwie sagt, mit einem Schritt vorangeht und sagt, wisst ihr was, ich habe mir überlegt, die Soli-Küche von Kitchen Guerilla hier in Altona Nord, die für 7 Euro ein komplettes Gericht für Obdachlose generieren, da spende ich mal, da kaufe ich mal 7000 Mittagessen.
Ja.
Wo bleibt das? Was ist das für ein Quatsch? Curling im Wohnzimmer, hallo, habt ihr sie noch alle? Also ich habe mich heute echt ein bisschen verarscht gefühlt, als ich dieses Interview gelesen habe.
Guck den Kicker an. Die ganze Branche brät im eigenen Saft. Das einzige Thema ist Training in Kleinstgruppen. Wie geht das? Was kann ich machen? Dieser Fußball ist moralisch bankrott. Er hat keinerlei Impulse für die Bewältigung dieser Krise und für die Fragen, die kommen.
Ja, aber dann strahlt er doch negativ auf uns ab und dann ist das große Rad Profifußball, dass diese berühmte Plattform, von der Martin und Oke immer sprechen, und das habe ich ja bisher auch geglaubt, brauchte ja auch diese Krise, um mal wirklich auch da eine Sinnkrise zu kriegen und zu sagen, sorry, wenn ich jetzt hier mal ein Saldo aufmache, dann bleibt da nicht viel, außer einer wirklich engagierten, kulturellen Fan- und Mitgliedschaft. Aber die kriegen wir auch ohne Profifußball. Die
kriegen wir auch ohne Fußball hin. Und
vor allem Profifußball hin.
Ich glaube, was zurzeit was ganz spannend werden wird, wie die nächsten 4 Wochen laufen werden. Ich meine, wir haben jetzt, wie viel haben wir heute? Den 8. April. So, bis zum 19. April steht alles still. Das sind immerhin noch 11 Tage, die uns allen auf die Birne gehen werden. Da sind wir noch in 11 Tagen sowieso alle noch mal matschiger als jetzt. Und dann wird man stückweise das Ganze so ein bisschen lockern. Dann wird es Anfang Mai vielleicht die ersten Geisterspiele geben. Jo, und dann hofft man, dass es stetig besser werden wird. Sollte es aber jetzt zum Beispiel nochmal einen Schlag geben, nochmal, dann war es das. Also sprich, da ist ein Spiel und plötzlich stellt sich raus, dass nach dem Spiel
13 Techniker von Sky
haben Corona, sind infiziert etc. Ja, und dass dann gesagt wird, nee, sorry, wir können auch keine Geisterspiele mehr machen, dann haut es so richtig rein. Und dann bin ich mal gespannt, was dann passiert, weil dann steht jeder Verein mit dem Rücken an der Wand und dann musst du dich ja wirklich fragen, was wollen wir eigentlich? Wird man dann die sagen, super Option, wir können damit sehr viel günstige Spiele plötzlich bekommen, weil die alle keinen Vertrag kriegen. Interessanterweise gerade bei Bayern München, Thomas Müller hat Vertrag unterschrieben. Also einige Leute, die immer das Maul groß aufgemacht haben, sind gerade sehr schnell dabei, ihren Vertrag für die nächsten Saisonende bis zum Ende ihrer Karriere zu unterschreiben, weil sie merken, okay, da geht nicht mehr. Das, was ich jetzt kriegen kann, ist das Beste. Es wird nur schlechter. Das finde ich gerade ganz interessant. Und Thomas Müller ist ja Freund von Hopp.
Ach ja, genau. Der. Das sind ja die positiven Auswirkungen der Corona-Krise. Ne? Über diesen Schwachsinn redet jetzt ja keiner mehr, glücklicherweise.
Doch, Hopp.
Sondern wir reden tatsächlich über die Auswirkungen eines Hopp, Hopp, Hopp.
Hopp, 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 Hopp. Hopp redet darüber, die widerliche Hetze. Über die perfekt inszenierte widerliche Hetze.
Während Corona, da stehen Leute mit Pappschildern in der Fußgängerzone in Hoffenheim und sagen, hopp, 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 du Du bist auch ein Sohn. Also tatsächlich, nein, das gibt's doch gar nicht. Der hat auch jetzt aufgehört, oder? Der hat jetzt gesagt, ich habe gewonnen, Hoffenheim geht's gut, allen anderen geht's schlecht.
Der Hopp ist so unsouverän, der Hopp ist so verbittert, der hat so eine Ego-Kränkung erlitten, den müssen wir uns wahrscheinlich bis an sein Lebensende, müssen wir uns dem seinen Scheiß anhören. Also ich meine, jenseits von jeglicher Kritik an Hopp, aber diese Büßerrolle und Opferrolle, also ist er nicht unschuldig an der ganzen Situation, und B, wie er sich jetzt da auch in den Medien gerade aktuell wieder so als Opfer darstellt, gerade jetzt vor 2 Tagen wieder, braucht kein Mensch in Zeiten von Corona.
Ach, das ist lustig, das kriege ich gar nicht mit.
Ja, du liest ja auch nicht immer meine Zeitschrift.
Das interessiert mich auch nicht. Ich habe ja tatsächlich popkulturell noch was ganz anderes zu bieten.
Ich lese
ja
immer
im Sinne von, warte mal, ich wollte gerade das Thema wechseln.
Ja.
Darf ich kurz das Thema wechseln?
Natürlich.
Ich meine, Hopp ist ein tolles Thema, aber das ist irgendwie auch so ein bisschen. Da sind wir vor allem ja auch einer Meinung. Ich würde gerne deine Meinung wissen in der letzten Sau, die jetzt auch gut zu unserem Thema jetzt eben passte, die jetzt durch Twitter-Dorf und durchs Podcast-Dorf getrieben wird. Da sind alle dabei von Mike Nöcker und Micky Beisenherz und so. Und zwar sind Jan Böhmermann und Olli Schulz als sozusagen als Ritter der Indie-Bewegung über Thees Uhlmann hergefallen. Weil dieser nämlich den Fehler gemacht hat, den man durchaus als Fehler bezeichnen kann, eine eigene Kolumne in der Bild-Zeitung zu haben, in der er über mein Leben mit Corona und sonstige Belanglosigkeiten spricht.
Was hat ihn da geritten in Thees?
Das weiß keiner so genau und ich befürchte, dass er bis heute nicht genau weiß, was die Leute von ihm wollen, weil die Bild-Zeitung ist doch auch nur ein Medium, in dem er sozusagen seine Popfigur darstellen kann und sein lustiges Berlin-Sein. Also Thees Uhlmann ist gerade extrem unter Druck und ich habe mich gefragt, naja, ich meine, als jemand, der einen Podcast bei und für die Mopo gemacht hat, habe ich natürlich auch mal ein Fett weggekriegt. Aber ganz ehrlich, das kann ich euch auch hier in die Hand versprechen, es gibt ein Boulevardmedium, für das würde ich weder schreiben noch podcasten, noch sonst irgendwie Geld nehmen. Und das heißt Bild-Zeitung. Das würde ich nicht machen. Das wäre für mich die Grenze, das wäre der Tabubruch. Da würde ich mich auch tatsächlich nicht wundern, wenn die Leute, die sagen, Alter, du machst einen St. Pauli-Blog und schreibst für die Bild-Zeitung, hast du sie noch alle? Oder hast du irgendwie Lack gesoffen oder sowas? Und dasselbe kann man Thees Uhlmann jetzt natürlich auch fragen. Du machst die schönste Zeile, die jemals im Fußball-Musikprosa geschrieben wurde. Im Wesentlichen lehnst du deine ganze Pop-Persönlichkeit an diesen Verein an und dann gehst du zur Bild-Zeitung und schreibst in der ersten Zeile darüber, dass es doch wunderschön ist, dass man nicht mehr über E-Scooter stolpert und Corona auch seine positiven Seiten hat. Und da habe ich tatsächlich mich gefragt, ob ich jetzt ein Problem habe mit meiner Wahrnehmung, bin ich, ist einfach mein Empörungsparameter zu fein eingestellt, bin ich hier,
ich möchte dir mit was ist los? Ich kann dir mit Thees Uhlmann antworten. Ich würde sagen, lieber Erik, ich, Thees, sage dir, ich brauche den Ärger, ich brauche das Unverständnis. Ich brauche die Menschen, egal ob man sie mag oder nicht, um auf die Ideen zu kommen. Das ist ein großes Kreativitätsexperiment, was er da gerade durchführt.
Ach,
ja.
Das hat Olli Schulz nicht verstanden und ich auch nicht.
Tja, ja. Vielleicht hat er auch Ehekrise, braucht Geld, ich weiß es nicht, eine Geliebte, 2 Familien soll ja vorkommen. Ich weiß nicht, was ihn geritten hat.
Am schlimmsten finde ich ja, dass er dafür gesorgt hat, dass ich mit Jan Böhmermann einer Meinung bin. Das kann ich ihm nicht verzeihen. Das geht eigentlich nicht.
Guck mal, er macht das ja auch nur für seine Band, die jetzt keine Kohle mehr hat. Der ist solidarisch, der hat wahrscheinlich gesagt, das Geld von der Bildzeitung nehme ich.
Aber was kriegst du denn
Geld da? Geld stinkt nicht. Was weiß ich, lass es 20.000 sein.
Ach vielleicht. Quatsch, der kriegt doch keine 20.000 Euro für eine Kolumne.
Ja, vielleicht aber 5.000, ich weiß es nicht.
Unsinn.
Ist mir auch egal. Jedenfalls denkt er sich, vielleicht ist es ein Weg, um gewisse Sachen darzustellen. Und vielleicht hat er auch ideologisch kein Problem damit.
vielleicht muss man über die Rolle der Bild-Zeitung reden in Zeiten wie diesen. Ich weiß es nicht. Also jedenfalls.
Ja, auf jeden Fall hat macht sich damit mich das zu der Frage bewogen, ist das vielleicht auch eine dieser Manifestationen, über die wir eben gesprochen haben. Also dass sozusagen dass ein Profispieler wie James Lawrence nicht in so einem Interview nicht auf die Idee kommt, mit einem Nebensatz die Aktion im Verein zu erwähnen oder mit einem Nebensatz sich an die anzudocken oder zu sagen, ich kann da mithelfen oder über seinen Vertrag zu sprechen. Das ist das, was uns alle interessiert. Was ist eigentlich mit dir los, Digi, nächstes Jahr? Wir haben jetzt noch eine Saison, die nicht weitergeht und haust du jetzt wieder ab oder nicht? So, das sind doch die Sachen, die die Leute interessieren. Und das ist ja eine andere Perspektive mit Thees Uhlmann. Hallo, Thees, also bist du noch St. Paulianer und bist du irgendwie, ist dir klar, dass du als einer gesehen wirst? Oder bist du jetzt einfach nur noch der komische Fuzzi aus Berlin, der Promotion in der Bild-Zeitung braucht? Kann er ja gerne sein.
Ich glaube, Thees ist einfach ein Narzisst, der sieht nur sich selber und seine künstlerische Welt, die gerade so durcheinander gerät. Und dann braucht er das. Der denkt sich nichts Böses dabei.
Nein, das glaube ich auch.
Also, und was. Der ist ja auch kein politisch denkender Mensch.
Ich glaube auch tatsächlich, der begreift gar nicht, was da passiert ist und wieso die jetzt alle auf ihm rumhacken.
Naja, gut. Ja, ja.
So ist vielleicht sollte er seinen Freund Bernd Begemann fragen, der weiß das. Die sind ja befreundet, die haben sich mal in Altona zusammen getroffen.
Er muss Bernd mal den.
Also ich wäre auch bereit, ihm das zu sagen, aber ich habe ihn ja letztes Mal wegen seinem Song so beschimpft, seinem neuen. Das war auch gar nicht so böse gemeint, aber ich mag ihn ja eigentlich. Also ich mag Thees Uhlmann ja, aber ich habe auch schon immer das Problem damit gehabt, dass er eigentlich in der Lage wäre, tatsächlich der St. Pauli-Barde zu sein und aber von seiner Persönlichkeit eigentlich nicht in der Lage ist, das auszufüllen. Das ist jetzt traurig, aber es ist so.
Ja, aber sagen wir es mal so.
Hat auch viel mit Berlin zu tun. Der ist einfach sehr Berlin. Deswegen ist er auch aus Hamburg weg, alles gut. Der ist ja schon lange nicht mehr Hamburger Schule. Das ist ja eigentlich Berliner Schule mit Hamburger Ursprüngen. Ja. Kommt er überhaupt aus Hamburg oder kommt er auch wieder da aus Ostwestfalen, der Herr Uhlmann? Weiß ich gar nicht.
Das ist Ostwestfalen, Alex, keine Hamburger.
Ich weiß es doch gar nicht.
Ich recherchiere hier gerade mal. Das ist der Thees. Nein, das ist kein gebürtiger Hamburger. Thees kommt irgendwie auch vom Deich. Hemmoor. Weißt du Hemmoor?
Nee, ich weiß nicht, wo das ist. Wo
ja, also in Richtung zwischen Hamburg und Bremen, glaube ich. Ne? Hemmoor? Nee, oder ist das Hemmoor? Oder ist Hemmoor nicht Hemmoor?
Der kleine Thees aus Hemmoor.
Ja, das ist aber, entschuldige, liebe St. Pauli-Freunde, ihr kommt doch alle daher. Ich als Kölner kann das auch sagen. Ihr kommt doch alle hier aus Hemmoor. Kleinstadt am westlichen Ufer der Ostsee im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen. Also da oben zwischen Storde und Cuxhaven. Da kommt der, das ist so viele Leute. Ich glaube, da kommt Christoph Nagel auch her.
Ja, womit wir wieder bei dem alten Konflikt zwischen Stadt und Land, zwischen Urbanität und Provinz wären. Und wo ich regelmäßig, wenn ich über die Winsen Luener mich aufrege, ich bitterböse Briefe kriege.
Ja.
Dabei meine ich das gar nicht so. St. Pauli ist ja eine Einstellung. Die kann man auch ruhig als jemand haben, der aus Hemmoor kommt und jetzt sich als der große Berliner fühlt, der die Hamburger Schule weiterentwickelt zur Berliner Schule. Ich war keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Aber zu behaupten, wenn ich jetzt mal ganz kurz rekapitulieren darf, zu behaupten, ich brauche den Konflikt, den ich mit einer Bildkolumne auslöse, um meinen Songwriter-Oeuvre zu schärfen und weiterzuentwickeln, ist natürlich Quatsch. Das hast du dir ausgedacht, Markus, ne?
Das hast du jetzt gemacht. Er hat gesagt, er braucht Reibung. Und ich habe dann einfach nur gesagt, naja, vielleicht ist das ja eine Art Reibung, die er braucht. Ich hole mir anderswo Reibung, wie du weißt. Und,
ja, die holst du dir mit mir.
Mit dir zum Beispiel oder mit anderen Themen. jeder ist ja seines Glückes Schmied. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich finde halt einfach nur, reg mich darüber auch nicht auf. Ich lese ja selber die Bild-Zeitung.
Echt?
Ja. Nee, ich nicht. Also, weil die Bild-Zeitung ist für mich, sagen wir mal, so eine Art das interessiert mich, was reden die da? Was redet dieser komische Mensch da, dieser Chefredakteur aus Hamburg, dieses Ekel da oben an der Spitze, dieser Widerling, was macht der? Ich habe so ich gucke gerne eklige Sachen an. Also wirklich so, ich finde das so ekeln.
Ach so, so Sachen, wo man nicht hingucken kann. Also zum Beispiel, wenn man den Finger in die Brotmaschine kriegt.
Ja, so und
Sachen,
sagt, genau,
und sagt, oh, das, ich weiß, ich muss da hingucken, aber ich will nicht.
Ja.
Ach so, ja.
Also, ja, aber auch da wiederum, Thies ist ja kein besserer Mensch als andere Menschen. Das will er, glaube ich, auch gar nicht sagen.
Nein, es passte nur so gut, weil sozusagen, weil auch da habe ich ja diese Logik, der FC St. Pauli als große Plattform, auf dem auch so etwas wie Thies Uhlmann wachsen kann.
Ja, standing on the shoulder of giants. Also ich meine, also letzten Endes ist St. Pauli so ein Thema geworden, so ein Mythos jetzt, dass da natürlich ganz viele Zwerge drauf gehen und sich dann darüber fallen lassen, weil sie um größer zu erscheinen. Das hast du natürlich dann auch. Ja, also das. Außerdem ist Thies für mich so eine Art der Parademensch dieser Generation der 40-Jährigen bei St. Pauli, so, ne? Die jetzt gerade so in den Midlife-Kreis reinrutschen, die wir ja schon hinter uns haben.
Ja, ja, wir sind durch. Wir können nur noch mit unserem Fatalismus und unserer Lebenserfahrung und diesen Anflügen von hormongesteuerter Erregung können wir sozusagen die Jungen noch so ein bisschen Tipps geben. Aber die Welt verändern wir nicht mehr.
Aber mal ehrlich gesagt, sein Outfit erinnert mich an Peter Maffay. Also Peter Maffay wollte immer nicht so als Schlagerfuzzi wahrgenommen werden, sondern als Rocker. Und dann hatte er ja damals 1980 oder 1979 dann diese Platte Steppenwolf. Ich weiß nicht, die Älteren unter euch kennen die ja
noch. Ja, ich kenne die auch noch.
Und ist da nicht auch Josie drauf?
Das irgendwie weiß so. Ich natürlich.
Also jedenfalls, Maffay hat ja auch geile Lieder so gemacht, ne? Aber das ist so diese, das ist nicht der Peter, immer so der Rocker, ne? So Rocker. Und wenn ich mir hier so Fotos hier anschaue, dann denke ich immer so, was will er da sein? Will er da Bruce Springsteen sein?
Ja, es ist ich lese da ganz viel Bruce Springsteen raus.
Ja.
Also die akustische Gitarre auf den Rücken geschnallt. Ja. Mit meiner 3 Wochen lang in der Wüste von Arizona gebleichten Jeansjacke gehe ich sozusagen durch St. Georg. Was eigentlich Friedrichshain ist.
Und eigentlich kommt er aus.
Damit wird schon aus albern.
Aus New Jersey, Hamburg, New Jersey kommt er. Und es ist unheimlich viel Posing da drin. Und ich frage mich immer so, was ist die Substanz, die dann ist, die dann bleibt? Ne?
Ja, und da ist natürlich was Interessantes. Und mit St. Pauli kann man natürlich gut posen. Ne? Da kann man sozusagen Hemmoor aus sich selbst heraus posen. Dann bleibt nicht mehr viel Hemmoor übrig, wenn ich St. Pauli drüber stülpe.
Da kenne ich noch einen.
Ich kenne ganz viele, die mir jetzt einfallen. Und wenn ich die Namen nenne, dann kriege ich wieder böse Kommentare. Ich würde alte Blogfäden wieder aufreißen.
Aber wir hatten noch den letzten, diesen Hobbyautor aus Schleswig-Holstein, der jetzt hier die große Nummer in Hamburg ist.
Rocco Schamoni?
Ja.
Ja, Rocco Schamoni ist
auch. Rocco ist ja auch so ein Fall.
Rocco ist auch schon, das stimmt, der geht in dieselbe, also der sozusagen, der hat sich auch sozusagen an St. Pauli aufgeladen mit etwas, was er also jetzt nicht hatte.
Nicht Fußball, ne, aber.
Nee, aber die Kultur auf St. Pauli, das stimmt. Das stimmt. Also Thies Uhlmann und Rocco Schamoni passen für mich in dieselbe Stoßrichtung im Sinne von, und ich meine, im Ernst, wahrscheinlich fällt uns das nur auf oder mir nur auf, weil das natürlich bei mir auch nicht anders ist, nur ein bisschen weniger erfolgreich. Aber ich frage mich doch schon, was könnte der Unterschied sein zwischen jemandem wie, jetzt sage ich mal was anderes, wie Bernd Begemann zum Beispiel, der ja aus meiner Sicht die Hymne von St. Pauli sozusagen, also der meine Lebenshymne für den Hafen geschrieben hat, und unten am Hafen, wo die großen Schiffe schlafen, ist für mich eines, das ist tolles Songwriting.
Und das Tolle ist, auch nach Corona werden die Schiffe immer noch da unten schlafen.
Das ist mir heute aufgefallen. Ich war heute mal wieder spazieren, also ich bin jeden Tag übrigens spazieren, ich bin nicht laufen, weil dafür bin ich zu schwer, aber ich gehe viel und ich habe seit 7 Tagen grüne Balken und ich will das noch mindestens 21 Tage weitermachen, weil dann habe ich irgendwie so eine Plakette gewonnen in meiner App. Die kriegt aber das RKI nicht. Also die kriegen jetzt nicht, wo ich längst gelaufen bin. Das kriegt nur Apple. Aber ist egal. Was ich damit sagen wollte, ist, ich war am Hafen und habe gesehen, da werden massenweise Container ausgeladen und aufgeladen vor allem. Also da fahren noch Schiffe mit, also die Weltwirtschaft, die steht nicht, sondern sie ist vielleicht ein bisschen kleiner geworden, aber der Hamburger Hafen brummt noch. Das ist doch schön. Da wird auch noch schwarzer Rauch in die Luft, in den blauen, unglaublich tollen Himmel, weil es überhaupt, es gibt keine Chemtrails mehr und keine wie heißen noch die Kondensstreifen, die hinter Flugzeugen hergetüdelt werden.
Ich habe auch schon Delfine gesehen hier unten an der Elbe.
Süßwasserdelfine?
Ja, die hüpfen immer da so rum und so kleine Meerjungfrauen, die locken mich dann immer. Hallo.
Also Meerjungfrauen und Meerjungmänner gibt es in der Elbe. Ja. Das kann ich dir bestätigen.
Ja, siehst du?
Das ist, wir haben ja jetzt auch gerade die Zeit, die sogenannte blaue Stunde, wo,
das stimmt, die blaue Stunde,
wo man Elfen und Kobolde sieht. Und die sieht man natürlich auch an der Elbe. Und die sieht man vielleicht auch auf St. Pauli. Und vielleicht ist das auch eine der Eigenschaften, die man haben muss, um für uns interessant zu sein, für uns beide. Man muss auch etwas Koboldhaftes haben, etwas Feengleiches, etwas auf der einen Seite ein bisschen Hässliches, Abstoßendes, auf der anderen Seite etwas Ätherisches, etwas, was einen so umgibt. Und wenn ich dann so die Protagonisten, über die wir eben gesprochen haben, darauf abklopfe, sehe ich bei T.S. Uhlmann was Ätherisches? Nein. Sehe ich was Koboldhaftes? Ehrlich gesagt auch nein. Also der ist einfach nur da. Der hat irgendwie nichts, der hat nichts Großartiges. Deswegen frage ich mich auch, woran der sich reiben will. Woran will er sich reiben? Ich weiß nicht. Und ab und an, muss man ja auch sagen, gelingen ihm ja wirklich schöne Texte. Also ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne, weil ich habe ja 2000 und ein paar zerquetschte, hatte ich ja ein Magazin in Berlin, Berlin Live hieß das, das bei Berlin Online und dem Berliner Verlag erschien. Und da habe ich ja geholfen, verschiedene Künstler zu breaken, wie das so heißt, in der Branche in Deutschland. Eine Künstlerin, die brauchte nicht groß supported werden, da war vollkommen klar, dass sie durchstartet, das war Rihanna, die ein unfassbar tolles Konzert für Musikjournalisten auf dem E-Werk gegeben hat, was ich heute noch für echt cool halte, was die da mit ihren beiden DJs gemacht hat. Und dann gab es so eine kleine Truppe von Leuten, die hießen Tokyo Hotel, die mussten noch gebreakt werden mit Promotion. Und dann gab es nämlich auch die neue Scheibe von T.S. Uhlmanns Band. Wie heißt die immer noch?
Tomte.
Tomte, genau. Und da habe ich noch, als ich die gehört habe, weiß ich noch ganz genau, den ich hatte.
Jetzt muss ich ja sagen, ich lese Bild-Zeitung und ich habe die ersten beiden Platten von Tomte. Ich habe so die ersten Platten von Ketka.
Und würdest du sagen, Ketka oder Tomte haben etwas Koboldhaftes oder etwas Ätherisches? Darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus. Haben die das? Ich meine nämlich nicht.
Also ich muss sagen,
Also haben die eine Hässlichkeit, eine eingebaute Hässlichkeit, die sie wieder hübsch macht? Oder sind die einfach nur da im Zeitgeist der Zeit damals? Noch nicht mal prägend, sondern einfach nur da. Ist ja nicht schlimm. Aber das ist für mich der Unterschied zwischen
also, wenn ich mir so denke,
maßgeblicher Popkultur und
nicht. Von Tomte, auch Schrei den Namen meiner Mutter, das fand ich ganz, ganz toll. Im Grunde ist das so ein Nirvana für Arme. Also ich glaube, Thes hat so versucht, so ein bisschen Kurt Cobain zu machen. Ne? Schrei den Namen meiner Mutter! Da, 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 da. Und ich war damals ja jung aufstrebender Manager, Geschäftsführer in den neuen Medien und ich fand das toll mitzuschreien und ich glaube, das war nicht sehr substanziell. Wogegen ich bei Ketka finde, so an den Landungsbrücken raus, das hat schon was Poetisches. Also anders als Bernd Begemann, aber hat was.
Ja, hat was. Da würde ich dir recht geben. Das hat etwas Ätherisches, das sich andockt an etwas, was größer ist als sie selber und daraus ziehen sie auch etwas. Daraus ziehen sie auch eine Legitimation.
Ja, und wie gesagt, also ich meine, wer ist der? Reimer Bunsdorf?
Du fragst den Mann, der sich Namen überhaupt nicht merken kann. Ja, ich bin ja immer froh, dass ich mir den Sänger von Blumenfeld merken kann. Wie
Jochen,
ist er noch?
Jochen.
Jochen Distelmeier. Nein. Ja, Jochen, wie heißt er?
Distelmeier.
Ja, ja, genau. Guck mal, ich habe ihn nicht gemerkt. Ich kann mir Namen nicht merken. Also deswegen war ich auch nie oder sehr selten selber Autor, sondern habe immer nur Autoren dirigiert.
Ja. Nein, aber.
Katapultiert.
Ja, also der gute Reimer Bustorf heißt der, Bustorf, Reimer Bustorf, nee, Unsinn, jetzt komme ich ja ganz durcheinander, ne, so, genau, so rum, Markus Wiebusch meine ich.
Ach, Markus Wiebusch,
Reimer, ja, okay, Bustorf ist ja praktisch Namen der Bassist, ja. Commando Boys and Brown, der kommt ja auch aus der ganzen Ecke da oben. Mhm. Aus
Niendorf
und Markus Wiebusch. Und dann hast du ja diese ganzen Rantanplan, aus der Punkmusik kamen sie ja und das ist, ja, also, aber okay, das ist auch etwas, wo man sich auch wieder vorstellt, auch diese ganze Konzertszene, ne? Diese, was machen, wenn jetzt Corona vorbeigehen sollte, toi toi toi, was macht diese Messeszene, was macht diese Konzertszene? Du kannst doch in der nächsten Zeit nichts mehr richtig planen. Sagt man denn, nächste Konzerte bis 100 Personen sind erlaubt, also 50 Leute. Elbphilharmonie ist erlaubt mit 2000 Leuten. Oder soll Elbphilharmonie leer stehen? Die Logik zu sagen, wir wollen das Risiko eines Virus hundertprozentig beherrschen, ist zum Scheitern verurteilt. Weil das bedeutet, dass wir die Gesellschaft am Ende ist. Sie wird nicht mehr funktionieren. Und dann fängst du aber an, wie kann ich das denn managen? Wie kann ich das machen? Und das muss intelligenter sein, als nur zu sagen, naja, wir verbieten das einfach mal, sondern es muss Wege geben, zu sagen, was geht. Und da gibt es ja auch schon dann die Thesen, die sagen, naja, so eine saubere Elbphilharmonie mit einer richtigen Lüftung, da können ja auch irgendwie 5000 Leute reingehen, das ist vollkommen egal. Aber so ein kleiner, schimmeliger Club wie der Pudel oder so, da sind schon 10 Leute zu viel. Das ist ja ein Virenloch, ne? Da darf ja gar keiner mehr hingehen. Also das sind auch so Diskussionen, die kommen werden. Wer kriegt eine Lizenz dafür, was zu machen und wer nicht?
Ja, und dann braucht man natürlich so eine widerständige Szene. Also diese Szene muss widerständig sein. Und die Freiheiten, uns zu treffen, um Kultur zu erleben oder zu machen. Und das ist ja das, was wir bei jedem Fußballspiel vom FC St. Pauli oder bei jedem Konzert von Sick Tamburo beispielsweise generieren, das ist ja Kultur.
Aber das ist ja das Schreckliche, wenn du es mal siehst. Ich bin ja Misanthrop. Ich genieße das ja, dass ich jetzt keine Menschen treffen muss. Ich finde das ja großartig.
Außer mir natürlich.
Außer dir natürlich. Aber wenn man sich mal vorstellt, ob du jetzt, sage ich mal, alles beruht auf Gemeinschaft, ob ich zum Fußball gehe, ob ich in ein Konzert gehe, ob ich eine Messe mache oder sonst wie was oder auf den Jahrmarkt gehe. Leute kommen zusammen, die ziehen da Energie raus. Das kannst du Menschen nicht verbieten oder wegnehmen. Dann sterben Menschen. Auch alte Menschen, wo du sagst, du bist Risikogruppe, du darfst gar nicht mehr raus. Was haben wir uns hier gesagt? Ja, bei den ganzen Sachen. Elbe Einkaufszentrum, die ganzen Alten stehen da rum. Warum? Weil sie nichts Besseres zu tun haben. Die brauchen das. Sonst sterben sie an anderen Dingen.
Ja, also, zumal wir die nächste Diskussion haben dann. Ne? Also dann haben wir die nächste Diskussion. Was bedeutet Freiheit überhaupt? Bedeutet Freiheit auch, sich in Gefahr bringen zu dürfen? Bedeutet Freiheit, mit dem Heli auf eine ungesicherte Snowboardstrecke zu fliegen, um dann irgendwie mit meiner GoPro am Helm waghalsig das Gefühl der Freiheit zu erleben? Wird das jetzt auch verboten? Weil es könnte ja sein, dass ich auf der Intensivstation lande und irgendwelchen Corona-Beatmungspatienten den Platz wegnehme. Das sind ja existenzielle und elementare Freiheitsfragen, die jetzt hier beantwortet werden müssen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es, genauso wie du, dass einfach sich Leute wie Söder und Merkel und Scholz und Grote sehr wohlfühlen in diesem, ja, das ist jetzt mal angesagt, da müssen sie sich einfach mal nach Richten fertig, dass die sehr, sehr bald Widerspruch erfahren müssen und dass das natürlich aus einem FC St. Pauli, aus einer sehr urliberalen Idee herauskommen muss, zu sagen, Freiheit hat auch immer mit Risiko zu tun und das und Leben hat mit Risiko zu tun. Das müssen wir einfach managen.
Du musst auch die Freiheit haben, zu sterben. Das ist auch eine Freiheit. Aber das sind jetzt ja ganz weite Fragen und auch unangenehme Fragen, die man nach Corona sich stellen lassen wird oder stellen muss, die Gesellschaft, die sich befragt. Was ist Freiheit? Wo sind die Grenzen? Und es ist halt so, dass wenn man sieht, also wir haben einen Sozialstaat und der Staat hat die Aufgabe, für die Gesellschaft was Gutes zu tun und die Gesellschaft auch zum Guten zu führen. Und wenn du jetzt siehst, da ist eine Seuche, dann muss diese Seuche bekämpft werden. Und dann gibt es das Seuchengesetz und dann wird gesagt, wir müssen diese Maßnahmen treffen, um Tote zu verhindern. Macht also alles Sinn. Das trägt ja auch die Bevölkerung mit. Das tragen wir ja alle mit, jetzt, hier und heute. Aber wie weit geht es dann zu sagen, naja, du gibst dann aber in der Konsequenz irgendwann, ab wann gibst du deine Freiheit auf? Wann kann die Gesellschaft sagen, das können wir nicht mehr mittragen? Dann muss man eben sagen, gut, müssen wir verantworten, dass so und so viele Menschen sterben müssen. Sterben sie eh. Das ist so eine Sache. Man kann aber auch Fragen stellen, warum ist das Gesundheitssystem nicht so ausgestattet, wie wir es wollen? Natürlich kannst du so eine Pandemie nicht vorhalten. Du wirst niemals so viele Betten haben, wie du theoretisch haben müsstest. Trotzdem könnte man natürlich fragen, warum hat der Staat sich da zurückgezogen? Macht es vielleicht nicht mehr Sinn, demnächst auch mehr auf Vorrat zu haben? Also ich glaube, vielleicht sollten wir alle weniger perfekt sein. Das ist mal wieder beim Fußball. Wir brauchen keinen Fußball, der seine ganzen Mittel so einsetzt, dass er perfekt ist. Das haben wir ja gerade mit 1000 Spielerbeobachtern und Dingen und Optimierungen. Sondern wir brauchen auch einen Fußball, der ein bisschen unfertig ist. Der muss so unfertig sein wie unsere Aufstiegsmannschaft aus dem Jahre 2009, 10.
Nee,
davor. Der Aufstieg aus der Regionalliga. Ich möchte wieder Leute sehen wie Björn Brunnemann. oder wie Schnitzel.
Schnitzler ist ja jetzt aber kein... Nee, ja, der ist unfertig.
Ja, ich möchte unfertige Menschen sehen. Ja, ich möchte keine perfekten Menschen. Ich möchte Menschen sehen mit Fehlern, mit gebrochenen Menschen. Was ich jetzt gerade sehe, das sind alles perfekte Menschen. Und das ist ein perfektes System. Das System erwartet uns, dass wir alle perfekt aussehen. Und Corona zeigt uns aus, bringt uns überhaupt nichts, perfekt zu sein.
Ja, das System Instagram funktioniert nämlich gegenüber Corona auch nicht mehr. Das stimmt. Also, im Übrigen, wo ich James Lawrence so dran hatte, ne, dem fehlt mir auch etwas Koboldhaftes und das auch das Ätherische fehlt mir auch. Also ich finde das tatsächlich gerade eine ganz schöne Überprüfung. Also sehe ich da sowas wie Aura, sehe ich sowas wie etwas, was denjenigen auch so ein bisschen unperfekt macht oder koboldhaft? Und das sehe ich beispielsweise bei Jan-Philipp Kaller, sehe ich das, also da blinkt mein Kobold-Detektor, aber hellbraun-weiß. Also wenn ich diesen Menschen sehe, der ist einfach sowas von unperfekt, deswegen mögen wir ihn ja und lieben ihn, wir ihn ja auch alle so. Ich habe ihn ja irgendwann mal gefragt, als wir uns in so einer Kneipe getroffen haben, aus der ich beinahe rausgeflogen wäre, weil ich mich aufgeregt habe über die Texte, die da gelesen wurden, habe ich ihn gefragt, sag mal, Schnecke, eins ist mir aufgefallen in den Jahren, in denen ich dir Fußballspielen zugucke. Du hast entweder spielst du Weltklasse, also wirklich hast ein ganz tolles Timing, was deine Tackles vor allem angeht oder auch Flanken angeht und hast Tage, wo du wirklich fantastischen Fußball spielst. Und einen Tag später oder eine Woche später spielst du A-Jugend, wenn überhaupt. Hast du eine Ahnung, woran das liegt? Und die Antwort hat mir extrem gut gefallen, weil er meinte, ach, das ist dir auch schon aufgefallen. Und dann hat er gesagt, wenn ich wüsste, woran es liegt, hätte ich schon längst abgestellt. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, weil ich weiß, dass er uns zuhört, die Gelegenheit nutzen und sagen, nein, bitte, selbst wenn du weißt, wie es geht, stell es nicht ab, jetzt nicht mehr. Jetzt ist sozusagen deine Unperfektheit und das leicht Koboldhafte und die Verbindung zu der ätherischen Sphäre, die St. Pauli da oben irgendwie ausmacht, in seiner Fanschaft und in dem, was es eigentlich sein möchte, das ist das, was dich ausmacht und das ist das, was wir unbedingt brauchen. Wir haben nämlich die abgefahrene Situation, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, dass wir, da wir keinen Spielbetrieb haben, ab dem 30. Juni ganz, ganz viele Spieler gar keine Verträge mehr haben.
Ja, da hat die FIFA aber heute gesagt, die sehen die Verträge als weiter geltend an, bis zum Ende der Saison.
Wie bis zum Ende der Saison?
Also der gespielten Saison. Also wenn jetzt zum Beispiel jetzt noch bis Oktober gespielt werde, dann hat der Spieler eben einen Vertrag bis Oktober.
Ach so, ja, das meine ich aber nicht. Also ich meine jetzt die Perspektive über diese Saison hinaus.
Ach, das meinst du?
Also ich meine jetzt, wir haben ja massenweise Spieler, wovon Jan-Philipp Kaller sozusagen für mich persönlich der wichtigste ist, aber wir haben ja auch noch Spieler, die extrem wichtig sein könnten, wie Leo Østigard, James Lawrence, Gyökeres, die sind ausgeliehen, die werden wahrscheinlich einen Teufel tun und sich auf irgendein Vabon-Spiel St. Pauli einlassen. Die sind froh, wenn sie sozusagen ihre...
Ja, aber da sind wir wieder bei der Diskussionsebene des alten Fußballsystems.
Ja, genau. Und
das gilt jetzt ja nicht mehr.
Ja, gilt es nicht mehr oder
wie? Nein, jetzt funktioniert ja nach wie vor, aber es gilt natürlich anders. Zum Beispiel da gegenüber, da drüben, ne, da sehe ich einen super Stürmer, da hat er seinen Privatwohnsitz. Vielleicht, wenn der Vertrag noch hat nächstes Jahr, dann werden wir nicht mehr in Hamburg sehen. Wenn der aber keinen Vertrag mehr hat, können wir vorstellen, dass so jemand dann eben auch in Hamburg irgendwo auftaucht. Weil wenn du keinen Vertrag mehr hast, deswegen schließt ja Thomas Müller plötzlich einen Vertrag ab und findet Bayern wieder super klasse, wahrscheinlich Manuel Neuer bald auch, dann wird man sehen, okay, es gibt eben nicht so große Optionen für Spieler und du kannst froh sein, wenn du das Geld, was du hast, beibehalten kannst und nicht mit einem Abschlag von 50% zum neuen Verein zu wechseln. Aber das sind alles, oder dann sind so Gedanken, ist jetzt ein Gyökeres plötzlich für die Premier League ein Zukunftsmodell oder muss der nochmal geparkt werden? Ja, aber all das, ja, das möchte ich mir gar keine Gedanken mehr drüber machen. Das ist doch so Leben. Vermisse ich das? Nein, ich vermisse es eigentlich nicht. Es ist doch eigentlich alles krank. Ist mir doch eigentlich egal, wie in dieser pervertierten Fußballwelt Dinge funktionieren. Belgien, Mats Möller-Daly, ne, ist jetzt, muss gar nicht mehr spielen. Die werden praktisch, die haben die Saison abgegeben, sie sind gerade knapp gescheitert, genau auf dem Platz, wo man eben nicht europäisch spielt. Da muss man sagen, scheiße gelaufen. Er ist ja hingegangen, hat ein paar gute Spiele gemacht, ist dann verletzt worden und jetzt kann er nächste Saison kann er in der belgischen Liga sich dann beweisen, hätte er auch in St. Pauli bleiben können. Bei weniger Gehalt. Aber dieser große Karrieredurchbruch. Aber das möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht, dass St. Pauli das Karrieresprungbrett ist. Ich möchte dann was anderes machen. Da werden Leute sagen, na, du bist ja Romantiker, das geht nicht. Wir brauchen die Spielerberater, die müssen ihre Östigards und so weiter hier machen.
Ja, vor allem, weil wir jetzt ja...
Deswegen möchte ich gar nicht darüber sprechen. Das ist schon allein darüber nachzudenken, ist doch Käse.
Ja, aber ich möchte ja darüber nachdenken, was bedeutet denn das zum Beispiel für die Verträge, die auslaufen, für Jan-Philipp Kaller. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne? Der braucht irgendeine andere Aufgabe oder auf jeden Fall irgendeine Art Halbprofivertrag. Ich habe ja letztens vorgeschlagen, dass wir ihn als Spielertrainer nehmen, also als zweiten Co-Trainer neben André Trulsen, quasi als Co-Trainer im Praktikum und er trotzdem noch einen Profivertrag kriegt, damit er noch Backup bleibt auf der rechten Außenbahn und in der Innenverteidigung. Das würde ich gerne machen. Das, ja, da hätte ich Bock aber drauf. Aber
da wirst du wieder sehen, in der Logik des modernen Fußball wird Jan-Philipp Kaller keinen Vertrag mehr bei St. Pauli kriegen nächstes Jahr. Und man wird sagen, ja, ist vernünftig, der bringt nicht mehr die Leistung dafür, für die oberste Sache. Wir haben ein anderes Level, wir haben andere Ziele. Da passt er nicht mehr hin aufgrund seiner Verdienste. Oder du sagst, nein, der ist so ein wichtiger, integraler Bestandteil von der Mannschaft, von der Kultur hier. So jemand musst du weiter dabei haben.
Ja, das sage ich, nein. Ich sage auch, dass Corona uns gezeigt hat, was auch beim FC St. Pauli schiefläuft. Und da wären wir wieder bei der Person von Jos Luhukay, der sich nämlich in diesem Sinne bewegen muss, im Sinne von, ich kann nicht einfach nur Profispielermaterial sichten und das irgendwie zu einer Aufstiegsmannschaft formen. Das ist nicht nur meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, die Profimannschaft des FC St. Pauli St. Paulianisch zu machen. Und schon hast ja, Aufgaben.
Das wäre aber eine Aufgabe vom Präsidium und ich denke mir, Oke letzten Endes denkt dann auch eher darum, ich möchte Erfolg mit der Mannschaft haben. Und alles andere ergibt sich dann. Ich glaube nicht, dass er denkt, die muss St. Paulianisch werden. In den 5 Jahren, wo er jetzt dort...
Das glaube ich übrigens auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass das Lieden denkt zum Beispiel.
Nein. hat er jetzt auch bewiesen mit seinen Kommentaren. Also von daher, aber das ist vielleicht gerade auch die Chance, es anders zu machen. Weißt du, wer so denkt wie du? Mein Freund Helge aus Aue. Helge aus Aue hat genau das jetzt so gesagt, was du so sagst.
Ja, aber auch nur so lange, wie die Leute machen, was er sagt. Ich möchte ja, den Entwurf hier anders. Ich möchte den basisdemokratisch.
Du wärst auch so gern so ein kleiner Helge, ne?
Ja, ich persönlich vielleicht, mein Ego vielleicht, das stimmt. Aber das würde kämpfen, permanent würde es kämpfen, sonst wäre ich ja kein St. Paulianer. Ich bin schon basisdemokratisch veranlagt.
Aber Helge sagt auch, was soll ich jetzt immer neue Spieler kaufen? Da habe ich meinen Stamm in Aue und ergänze ihn so mit einzelnen Sachen, aber ich versuche kontinuierlich zu arbeiten. Und dann hast du manchmal mehr Erfolg, als wenn du dauernd das machst. Machen wir bei St. Pauli ja auch. Wir haben auch eine relativ große Kontinuität. Und wenn wir weniger Verletzungspech hätten, wären wir die Saison auch nochmal besser gewesen. Also ich glaube, das kann ein Schlüssel sein. Und der Aufstieg damals mit vor 10 Jahren war ja auch eine Folge von dieser Kontinuität. Und vielleicht in Zeiten von Corona merkt man dann auch, vielleicht lohnt es sich dann mal so ein bisschen auch mit B-Spielern zu arbeiten, um ein A-Ergebnis zu haben, weil das letzten Endes ist ein Mannschaftssport, ein Teamsport und kein Schönheits-Einzelsport.
Ja, und da ist mir jetzt auch noch, da hast du was Wahres gesagt. Ich habe nämlich gestern, vielleicht bin ich auch echt spät dran, weil es jetzt schon die zweite Staffel ist, aber ich habe gestern etwas für mich entdeckt bei Netflix, nämlich eine Doku-Soap über den AFC Sunderland.
Oha, ja.
Das hast du schon gesehen?
Nee, nur gehört.
Das ist total geil. Der AFC Sunderland ist abgestiegen. Im Nordosten Englands ist diese Stadt, die ähnlich wie Hamburg eine Hafenstadt ist und sehr viele Werften hatte, aber anders als Hamburg eben nicht als sozusagen die Werft- und Hafenstadt in England überlebt hat, sondern kaputt gegangen ist. Und da ist Fußball noch sehr rough. Und wenn du denn diesen Manager siehst, der ja von einem Besitzer dieses Vereins intronisiert wurde und diese Sprüche, die der macht, sind genau dieselben, die die Typen vom HSV machen. Dieser große Verein, diese große Stadt mit der großen Tradition. Ey, ich lache mich die ganze Zeit tot. Auf der anderen Seite siehst du denn in dieser Doku den Taxifahrer, die Leute im Pub, die auch so geil Englisch sprechen. Sunderland, wir sind in Sunderland. So. Und die Town Sunderland ist der IFC Sunderland ist sozusagen das Gleiche und das wie verwoben der Fußball mit dieser Gesellschaft ist da. Es ist einfach so wundervoll. Dann siehst du so eine Einstellung von 4 englischen Jungs, so rot-blond, kurze Haare auf der Straße vor diesen Backsteinhäusern Fußball spielen. Es ist einfach so geil. Und da trifft, nämlich in dieser Serie, trifft eben auch der Anspruch des Premier League Fußball auf die Realität dieser von der Globalisierung gebeutelten und von Thatcher und den Tories am Ende drangsalierten, fertigen Stadt. Und das, da ist so viel Popkultur drin, dass ich habe nur jetzt erst 2 Folgen gesehen, aber das hat mich echt gepackt, muss ich sagen. Und das, diesen Konflikt zwischen dem Großmannstum und sozusagen dieser Basis im Asozialen, um das mal so zu nennen, die siehst du da noch und die sehe ich bei St. Pauli zum Beispiel gar nicht mehr. Das ist aufgelöst in so einem...
Dann redest du über uns.
Ja, ja, das stimmt. Ja. Also das haben wir nicht mehr zu bieten, wollte ich sagen. Also wir sind nicht der Arbeiterverein, das sind wir nicht, nie gewesen. Wir sind der Studentenverein, der möchte gern intellektuellen Pop-Fuzzi-Verein.
Ja, wir sind ja auch ein Spiegel der Gesellschaft hier.
Ja, wir sind der Durchgentrifizierte, wir sind die Gentrifizierer der dritten und vierten Generation.
Also du kannst sogar sagen, dass der HSV eher Arbeiterverein heute ist als St. Pauli.
Ja, und darüber machen sich ja unsere Ultras immer lustig, ohne zu wissen, wie recht die Ultras vom HSV hätten, wären sie selbst noch Arbeiter. Aber das sind die ja natürlich selber auch nicht.
Der Arbeiter.
Die gibt es doch gar nicht mehr. Also in Hamburg, in der Stadt Hamburg gibt es die nicht mehr. Die gibt es noch im Umfeld, gibt es die noch. Die Handwerker, die wohnen doch alle nicht mehr in Hamburg. Die wohnen doch alle in Mecklenburg-Vorpommern, in Warnow an der Knarrenow und haben 3 Buchstaben im Kennzeichen und fahren als Tischler und als Heizungsinstallateure alle nach Hamburg rein. Die wohnen doch hier alle nicht. Deswegen gehen die auch zum HSV und nicht zu St. Pauli. Was soll die denn da? Also denen haben wir auch gar nichts zu bieten. Das ist ja auch traurig auf seine Art, aber ja, das ist nun mal so. Ja. Ach, wir verlieren uns so langsam in, glaub, oder?
Wir müssen jetzt langsam jetzt mal ausblenden lassen. Ich habe hier einen wunderschönen Blick auf das Heim eines Fußballmillionärs, der sich fragt, wo wird er in dem nächsten Jahr seine Millionen verdienen? Ich sehe den Himmel über Hamburg, über den Hafen. Ich hoffe darauf, dass da hinten über der Jägerkampfbahn wieder mal gespielt wird, dass wir vielleicht in 3-4 Monaten an diese Zeit zurückdenken, als sei es ein Spuk gewesen. Ja, trübe Gedanken, sie sollen hinweggehen.
Ja, lass sie hinweggehen. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis für die, die bis hierhin zugehört haben. Am 1. April war mir ja gar nicht nach Schabernack zumute eigentlich. Und dann habe ich kurz die Fantasie angeschmissen und dann ist doch ein Posting rausgekommen, dass mit Abstand der erfolgreichste Blogpost seit langem war. Ich glaube mit 8000 Leserinnen und Lesern. Herzlichen Dank dafür. Und viele von euch haben mir geschrieben, dass die Idee, Jos Luhukay zu entlassen, weil er einfach keinen Fortschritt in der Mannschaft sieht, also er hat sich selbst entlassen, weil er keinen Fortschritt in der Mannschaft sieht und jetzt einfach nur alleine mit seinem Team die Hütchen aufstellt. Und Timo Schulz und Jan-Philipp Kaller in einer Doppelspitze, in einer quasi grünen Doppelspitze den FC St. Pauli übernehmen, haben mir ganz viele Leute geschrieben, dass sie es extrem schade fanden, dass das ein April-Scherz war. Und damit würde ich gerne enden und sagen, das geht mir genauso. Also Timo Schulz und Jan-Philipp Kaller als Doppelspitze zu sehen, das wäre so eine Post-Corona-Idee, die wieder St. Pauli nach oben tragen könnte.
Ach, wir brauchen alle mehr Soul Food.
Ja, obwohl wir auch noch sagen müssen, das hat ja Momo letztes Mal auch so schön gesagt, als wir Aufgaben für Jos Luhukay verteilt haben. Ich kann mir das mit Jos Luhukay ja auch noch vorstellen, aber ich möchte, von dem höre ich übrigens auch gar nichts.
Ja, was willst du von ihm hören? Das ist ein Fußballtrainer.
Ja, ich möchte von ihm hören, es wird alles gut.
Der Jost, der feilt gerade an dem perfekten Trainingssystem mit 3 Personen, mit 3 Spielern, mit 2 Spielern. Der warte mal ab.
Erik, du musst dir keine Sorge machen, es wird alles gut. Das möchte ich von ihm hören.
Eure 50 Jahre im Profifußball habe ich so etwas auch noch erlebt.
Ich habe das noch nicht erlebt, aber es wird. Ich kann dir alles versprechen. Jan-Philipp Kaller bleibt, egal wie, und es wird alles gut. Mit Timo Schulz war ich schon auf 2 Meter Abstand essen. Also ein Ausschneiden.
Also, wann wird's mal wieder richtig Fußball? Ein Fußball, wie er vor Corona war. Ja, mit Spielern, die sich einfach umarmten und nicht so distanziert und so neutral wie in diesem Jahr.
Was wir da für Spitzenduelle hatten. SAP-Fabrikanten gingen ein.
Der HSV erkannte, wer der Meister ist.
Da musste man mit dem Geld nicht sparsam sein. Die Sonne brannte ins Gesicht. Mann, da brauchte man den Schiri nicht. Der VAR war froh, wenn man ihn schor.
Der Präsident fuhr im Mercedes vor. Der Sänger sang ein Lied
im Chor. Und heute, da singen wir, wann wird's mal wieder richtig Fußball? Ein Fußball, wie er früher einmal war.
Vor Corona war,
ja, mit
Spielzeiten von Juli bis September. Nee, von Juli bis Mai.
Am Samstag 15:30 und sonst.
Apropos.
Glaubst du eigentlich, dass jetzt die Wow, wow, ciao, ciao.